Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velohome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und es hat sich mehr oder minder durch Zufall ergeben, dass wir heute Folge 300 haben. Ich weiß nicht, ob wir die Folge 300 schon vor der Folge 301 veröffentlichen. Es kann also sein, dass ihr jetzt von 299 auf 301 gesprungen seid und jetzt erst die 300 hört oder dass es die normale Reihenfolge gibt. Das steht noch in den Sternen. Aber in guter Tradition oder mehr auch zufällig haben wir einen Gast für die 300. Der Herr Timmer ist noch nicht da, der lässt sich noch entschuldigen, der kommt gleich noch. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du heute die Zeit genommen hast, lieber Martin, und Grüße nach, ich sag jetzt mal, in die Nähe von Hamburg. Also
Nähe von Hamburg ist gut, ja. Es ist besser als Nähe von Pinneberg, Halstenbek eigentlich.
Halstenbek,
ja.
Pinneberg kennt man
bei ja. Bei Hamburg.
Halstenbek bei Pinneberg bei Hamburg, oder was ist jetzt?
Ja, also lieber bei Hamburg als bei Pinneberg.
Ich dachte mal, Pinneberg wäre ein Stadtteil von Hamburg. Ist das nicht
so? Nee, da würden die Hamburger wahrscheinlich, nee, das geht gar nicht.
Nee, ja, jetzt müssen wir, also ne, du bist stellvertretend für deinen Blog Bike Tour Global, aber gehen wir jetzt von Think Global, Act Local.
Ja. Pinneberg ist Schleswig-Holstein und Halstenbek ist auch Schleswig-Holstein und Hamburg ist halt Hamburg. Und die Pinneberger sind, soweit ich das, ich habe viele Jahre in Hamburg gelebt, sind jetzt nicht so, also beliebt wäre jetzt zu hart, aber der Pinneberger kommt meistens zu den Harley Days und zum Hafengeburtstag oder wenn wieder irgendein Musical verbrochen wird und dann sind die Pinneberger da, aber sie genießen jetzt nicht so unbedingt, sagen wir mal, den Respekt. Es ist ein liebevoller, eine liebevolle Antipathie, glaube ich,
also ist das
Hamburg und Pinneberg.
Also ist das ungefähr so, wie man sich das vorstellen kann, zwischen der Großstadt und dem kleinen Dorf davor, wie jetzt Köln und Düsseldorf zum Beispiel?
Ja, genau. Na gut, jetzt machst du das Fass auf, okay. Also ja, so kann man sich das vorstellen.
Also
ja. Pinneberg. Obwohl natürlich viele, die in Hamburg arbeiten, dann halt so wie ich halt in Halstenbek oder in Pinneberg oder weiß ich wo leben, ne? Und dann mal reinpendeln.
Ist das dann bei euch dann noch eher ländlich oder ist das dann so speckgürtelmäßig?
Ja, so ländlicher Speckgürtel. Also Halstenbek, ich bin jetzt hier seit 10 Jahren und das hat sich jetzt hier echt zu so einem Speckgürtel entwickelt. Das ist ganz interessant. Also ist übrigens Europas größte Baumschulenregion. Habe ich jetzt auch mal rausgekriegt, als ich mit dem Taxifahrer drüber gesprochen habe. Der hat mir das erzählt. Und wir haben die zweitgrößte japanische Community hier nach Düsseldorf, interessanterweise. Und zwar, weil in
das
Hamburg...
Ist halt das Schicksal von so Vororten von Großstädten, offensichtlich.
Ja, aber viele meiner Nachbarn sind hier Japaner. Ne? Die sind dann immer für 3-5 Jahre da und dann gehen die weiter und so. Und die arbeiten hier bei Yamaha, Sharp, Casio. So, ganz interessant. Vor allen Dingen immer, wenn Rummelpott laufen ist, dann kriegt man so Wasabi...
Was, wenn was laufen ist?
Hier Rummelpott. Wie heißt das? Warte mal. Halloween? Ja, und dann ist ja, also früher war das ja wohl so, dass man zu Silvester sind die Kinder rumgegangen, das ist wohl jetzt nicht mehr so und jetzt machen die das zu Halloween und dann kommen natürlich auch die japanischen Kinder und unsere Kinder gehen dann halt auch bei den japanischen Nachbarn dann halt fragen Süßes oder Saures und dann gibt das immer so KitKat mit Wasabi, ne? oder irgendwas, wo halt irgendwas draufsteht, was ich nicht weiß, das muss ich dann halt immer kosten und so, aber das ist total interessant.
Aber zu Silvester, also ist das nur das verkappte die protestantische Antwort auf die Heiligen Drei Könige ein paar Tage vorher?
Du, ich bin Kathole, ja. So,
da müssen wir in die Diaspora.
Ja, fast. Also meine Frau ist evangelisch.
Um Gottes Willen, auch noch das?
Ja. Und mein Vater war früher katholischer Pfarrer. Und meine Mutter war Seelsorgehelferin. Also
ich habe keine Chance
im Jenseits, glaube ich. Aber ich kenne das nicht mit diesem Rumgehen und also ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Und meine Frau meinte, das wäre zu Silvester immer so gewesen. Und die nannten das Rummelpottlaufen. So, ich komme aus Sachsen und meine Frau kommt hier aus Schleswig-Holstein und da war das irgendwie etabliert. Sogar noch mit Geld. Meine Schwiegereltern haben bis heute 1 Euro oder 2 Euro Münzen für die Kinder. Jetzt kommen halt nur keine Kinder, jetzt kommen halt meine Kinder, ne, weil sie clever sind, aber ansonsten kommt da keiner so und das ist halt ganz interessant. Und jetzt halt Halloween und das ist wohl, das setzt sich ja wohl gerade durch.
Okay, also hier kenne ich das nur, um jetzt hier auch den kompletten, also wir kommen später noch zum Fahrradfahren, keine Sorge an die geneigten Hörer, die sich dafür interessieren.
Am Rande.
Irgendwie so ein Fahrradfahren. Ich kenne das hier eher so, dass, also Halloween war dann natürlich St. Martin, ne, wo man gegangen ist. Ja, hier wohnt ein reicher Mann, der uns viel geben kann.
Ja, ich weiß.
Und
ja,
dann,
ich saß ein paar Mal auf dem Pferd.
Na, genau.
Und hab so einen vorgefertigten Mantel geteilt mit so einem Holzschwert.
Ja. War dann Reißverschluss oder?
Nee, das war so geknopft, so eine Knopfleiste, so eine Druckknopfleiste. Das weiß ich noch. Und dann, tschack, dann fiel die Hälfte halt runter, dann haben die sich gefreut. Und ich habe mich immer die ganze Zeit gefragt, warum geht der heilige Martin in diesen Stall mit den Gänsen, wo man doch eigentlich weiß, dass die total laut sind? Das habe ich mich immer gefragt.
Vielleicht war der heilig, ich finde, aber
die,
nicht.
Die Geschichte ist nicht konsistent.
Vielleicht war der heilig und dumm.
Ja, es ist eine Perspektive, ne? So, jetzt kannst du sagen, im Winter einen halben Mantel weggeben, das ist jetzt auch nicht clever.
Oh ja.
Aber es hat ihm zumindest eingebracht, dass er nicht vergessen wurde, ne?
Und er ist heilig versprochen worden. Also, also St. Martin, Quatsch, St. Martin, nee, wie heißt das? Doch, St. Martin wurde gesungen und dann gibt's zu, die Heiligen Drei Könige sind dann hier durch die Gegend gezogen und haben gesammelt.
Ja, das war dann im Januar.
Ja, genau, aber
6. Januar.
Ja, deswegen glaube ich die zeitliche Nähe zu Silvester. Dass die Protestanten es einfach vorverlegt haben, ein paar Tage, das ist ja 6. Januar. Die Protestanten haben es ein bisschen früher gemacht, um das Geld schon mal abzugreifen.
Ah, clever. So sitzt weißt du, ne?
Ja, das ist.
Die Evangolen.
Ja, genau. Und dann gab es bei uns noch das Kaff Gründonnerstags, das Eiersammeln. Also die Messdiener.
Gründonnerstag habt ihr schon Eier gesammelt?
Was?
Nochmal also Gründonnerstag haben wir erstmal hoffnungsvoll wieder besseren Wissens haben wir die Rückkehr, den Einzug des Herrn
ja.
in Jerusalem gefeiert und dann.
Das war ja an Palmsonntag.
Ach, stimmt. Ja, du, lass uns vielleicht über das Fahrrad sprechen, da kenne ich ein bisschen besser aus.
Gründonnerstag sind die Messdiener durchs Dorf gefahren und haben Eier und Geld gesammelt. Eier zum Essen und Geld zum
Gründonnerstag, also dann kommt Karfreitag. Und da waren wir alle immer überrascht, dass es dann doch irgendwie so eine drastische Wendung in dieser ganzen Geschichte
gab. Ja,
und dann habe ich als Messdiener, habe ich dann nämlich Grabwache gemacht. Und zwar von Karfreitag Nacht bis Samstag und dann so, ne, also und nachts. Und ich habe mir immer die Uhrzeit von 2 Uhr bis 4 Uhr nachts rausgesucht, aber ich habe die Rechnung ohne die Pfarrer gemacht, weil wir waren damals in Leipzig, das war ein Oratorium, das war so eine Gemeinschaft von Pfarrern und die haben das doch, glaube ich, ein bisschen intensiver gesehen und dann sind die, ich dachte, ja gut, mache ich halt Grabwache von 2 bis 4, also im Kern, du bist halt dort, falls jemand kommt, ne, so bist du halt da. Mhm. Und eigentlich habe ich immer spekuliert, dass keiner kommt und ich kann halt 2 Stunden irgendwie vor mich hindösen. Aber nee, dann kamen die da um 2:30 und dann aber Attacke, 1 Stunde lang singen und beten und du musst immer rauf, runter, rechts, links mitsingen und so. Och, ey, das, ich war so groggy, das habe ich nie wieder gemacht.
Ja, aber das führt zu einer interessanten Frage, ob wir einfach durch sozusagen unsere Vergangenheit, also messdienertechnisch, klerikal oder sonst was alles, ob das irgendwie noch was mit dem Fahrradfahren auch, also hat uns das geholfen jetzt schon beim Fahrradfahren? Ich weiß es nicht. Wir könnten ja den Thema
eine gewisse fahren. Leidensfähigkeit, ja.
Eine gewisse Leidensfähigkeit, die es mitbringt. Ja. Und wir können beichten. Also das heißt, wenn es nicht geklappt hat, dann
bei anderen Sachen halt. Fällt uns leichter, ja.
Hat nicht geklappt, mache ich mal nächstes Mal mehr. Christian, warst du auch Messdiener? Hallo, Herr Timmer?
Ja, klar kann man dich hören.
Ich kann ihn nicht hören, dann drücke ich hier nochmal die Taste. Die dafür zuständig ist.
Also ich kann nicht hören, Christian. Also den anderen Christian. Guten Tag, ja, hallo.
So, jetzt geht das auch bei mir. Guten Abend.
Hi, Christian, hörst du mich?
Ja, alles gut. Bist du auch Messdiener gewesen?
Ich bin Messdiener gewesen, ja.
siehst du.
So, nachher singen wir noch ein Ave Maria zusammen, bitte. Und ein Rosenkranz für alle Fahrradfahrer.
Ja, ich hocke hier auch gerade vor dem Notebook.
Bitte, was hast du im Notebook?
Nee, ich sag, ich hocke hier auch gerade. Ich
sitze so.
Nicht, ich hocke. Ach so, du kniest. Ah, das ist genau. Eine gewisse Andacht.
Demütig. So, also wir haben so ein bisschen schon geklärt, wo Martin herkommt. Wissen seine Familiengeschichte? Ja, wissen über diverse Untaten aus seiner Jugend? Haben schon erwähnt und das jetzt mal um ein bisschen Ernsthaftigkeit hier versuchen will zurückzubringen, weswegen er jetzt also zumindest vielleicht dem einen oder anderen Hörer bekannt ist. Und zwar ist das der Blog Bike to Global, der angeschlossene Podcast Bike to Global, weswegen er jetzt eh schon mal hier eingeladen werden musste. Und im Prinzip ist das alles nur der Aufhänger für diese Folge. Und zwar der Aufhänger ist eigentlich eine Veranstaltung, wo du, ich sag mal, vor gut einem Monat unterwegs warst. Mhm. Für 8 Tage durch die marokkanische Wüste, beschreibt es wahrscheinlich nicht genau, aber durchs marokkanische Hinterland, das Atlasgebirge, mhm. Und dich da mal ein bisschen durch
ausgehabt.
Ja, ein bisschen Fahrrad gefahren bist.
Genau.
Das Atlas Mountain Race.
Richtig. Da bin ich, ja, 14 Tage ist das, glaube ich, ja, 14 Tage. Also, naja, mein großer Zeh ist immer noch taub, von daher kann noch nicht so lange.
Okay, ich habe so eine Art kleinen Überblick mir hier zusammengesetzt, in dem wir einfach es ein bisschen chronologisch auch angehen möchten. Wir werden nicht einfach gegenseitig ab und zu, muss vorbereitet sein, von beiden Seiten beschossen werden mit Fragen. Mhm. Der Christian wird dabei eher so den, ich sag mal vorsichtig, den sportlichen Teil abdecken mit Fragen, mhm. die von so Leuten kommen, die Langstrecke fahren, vielleicht sein werden, während ich mir den unterhaltenden Aspekt des Ganzen machen werde. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Du bist ja nicht alleine gefahren, vielleicht sollte man das direkt am Anfang erwähnen, sondern ihr seid große Teile, die ganze Strecke zu zweit gefahren.
Genau, also vielleicht erstmal mit der Idee. Ne? Mhm. Ich komme eigentlich aus dem Radreisen, so, also klassisch Radreisen, ne? Irgendwelche Taschen an irgendwelche Gepäckträger und dann irgendwo langfahren und sagen, oh, schön und so. Und das habe ich eine Zeit lang gemacht und habe mich dann irgendwann vor 2, 2,5 Jahren, hat mich das mit diesem Bikepacking ganz interessiert. Also ich mache das gerne so, dass wenn irgendetwas kommt, wo viele Leute sagen, ach, das ist jetzt nur ein Trend oder das ist jetzt Mist, da ist jetzt Bikepacking oder, weiß ich, Riemenantrieb oder so, verbet. Ich mache das dann lieber selber, ja, und gucke mir das an und teste das aus, um dann mir eine Meinung bilden zu können, anstatt jetzt halt immer nur so irgendwie zuzugucken und dann eine Meinung zu haben. Und da bin ich dann eingestiegen in dieses Bikepacking, habe mir mal so ein Fahrrad aufgebaut, habe dann gesagt, komm, ich fahre mal diesen Toscana Trail. Tuscany Trail, das ist ja eher so eine, also es ist anstrengend, das sind 550 Kilometer und über 9000 Höhenmeter, das ist meistens im Juni und geht halt durch die Toskana. Und das war halt so die erste Veranstaltung dieser Art und das bin ich mitgefahren und da habe ich am ersten Tag den Tobias kennengelernt. Und der Tobias, der kommt aus Würzburg und der war damals auch allein unterwegs auf dem Toscana Trail und der stand oben irgendwo auf einem Berg, wo ich da gerade hochgefahren bin und der schimpfte irgendwas in sein Telefon rein. Er behauptet, er hat nicht geschimpft, ja, im Nachhinein, muss man ja auch sagen, sondern er hat sich motivieren lassen, so, wie auch immer. Und er hatte irgendwie einen Zeitplan, den er irgendwie nicht einhalten konnte, egal. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, sprichst du ja Deutsch? Ja, wie sieht's denn aus? Willst du nicht mit? Dann fahren wir jetzt zusammen, so. Und da sind wir halt ein paar Tage auf dem Toscana Trail zusammengefahren und haben uns dadurch halt kennengelernt. Und der Toscana Trail war für mich so ein bisschen auch der Initialpunkt, um dieses Thema Bikepacking so weiter zu verfolgen, diese Reduktion, auch was so Gewicht und Ausrüstung angeht. Dann kann ich nicht verheimlichen, ne? Ich mache das ungemein gerne, Räder aufbauen und neue Sachen ausprobieren und auch sinnlose Sachen einfach kaufen, ja, so und
ach, das
kennen wir, das habt ihr, da glaube ich, der Christian ist ja da auch so ein Experte, da habe ich nachher noch einen Vorschlag, weil ich brauche ein paar Sachen, die ich dann gerne bei dir gebraucht über eBay kaufen möchte, das ist mein Plan.
du meinst bei dem Power-Seller.
genau. Ja, also meine Theorien. Ich glaube auch, also das hatte ich, glaube ich, auch mal irgendwo geäußert, dass meine Theorie ist, dass ohne Christian große Teile der Fahrradindustrie einfach gar nicht existieren könnten. Deswegen wirst du jetzt auch gerade in Corona-Zeiten, wirst du, glaube ich, sehr gefordert werden. Aber egal. Ja. Und die,
wenn der mal den Keller aufmacht, da können ganze Schutzstaffeln von Polizisten von
noch. Da ist das Zolllager am Hamburger Hafen, nichts dagegen.
Ja, nichts. Ja.
Toilettenpapier war gestern.
Ja.
Ja. Obwohl heute, ich habe mit einer Kollegin in München telefoniert, die hat kein Toilettenpapier, die muss irgendwie in 3 Supermärkte gehen, damit sie mal Toilettenpapier bekommt. Ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist, aber egal.
Apropos Stichwort Toilettenpapier, das möchte ich mir bitte für später aufheben, für den Punkt 6 Rennen, ja? Nur, dass wir das schon mal nicht vergessen nachher.
6 Rennen oder 6 Rennen?
Punkt 6 ist der Punkt Rennen, aber ich habe es bei mir mit Punkt 0 angefangen, deswegen ist es eigentlich Punkt 7.
Ich dachte schon.
Nee, Sex zu also
Stunde.
Charlotte Roach ist, die ist im Kölner Umland, die ist nicht mehr in der Innenstadt. Die lassen wir außen vor.
Okay. So, und dann ja, dann hat mich das so ein bisschen interessiert und dann habe ich das weiter ausgebaut. Dann war ich auch im letzten Jahr, war ich dann auch in diesem Bikepacking-Stil mehr unterwegs, war dann wieder so eher klassische Radreise, aber schon mit mehr Offroad-Anteilen in Kenia und Tansania unterwegs und habe so ein bisschen geliebäugelt mit dem Silk Road Mountain Race. So, der Silk Road Mountain Race ist für die, die es jetzt nicht unbedingt kennen, das ist ein Rennen in Kirgisistan, das ist über 1800 Kilometer lang und man hat dafür 14 Tage Zeit. Das klingt jetzt erstmal für jemanden, der trainiert Fahrrad fährt, nicht unmöglich, aber es führt halt eben auf Höhen über 3.500 Metern Höhe, dann durch eine Gebirgslandschaft, immer sehr einsam. Die Straßen sind halt auch nicht immer Straßen, sondern meistens so Militärpisten, Schotter, sowas in der Richtung. Und das gilt halt mit, sagen wir mal, so eins der härtesten Bikepacking-Rennen dieser Welt. So, das würde ich schon sagen, so was ich jetzt verfolgen konnte. Das hat jetzt dreimal stattgefunden, glaube ich. So, und da habe ich gedacht, das machst du mal, das willst du, also das mache ich mal. So, auch wenn ich einen Heidenrespekt davor habe, ich glaube, das ist fürchterlich so. Und dann hatte ich das so im Hinterkopf ein bisschen geparkt. Das ist ja dann auch immer eine längere Argumentationskette, die man mit seiner Familie dann hat und so. Und bei diesen Rennen, da braucht man ein bisschen mehr Zeit. Also es wäre jetzt auch mit dem Arbeitgeber nochmal eine Diskussion, da ein bisschen frei zu bekommen. Und dann habe ich eigentlich damit abgeschlossen gehabt, bis dann auf einmal im Oktober in meiner Timeline Atlas Mountain Race aufploppt. Und zwar vom gleichen Organisator wie der Silk Road Mountain Race. Das ist der Nelson Trees. Aus England oder Großbritannien, irgendwo kommt er her. Und der macht diese Art von Rennen. Und das fand ich total interessant. Und dann kam hinzu, dass das halt im Februar ist. Das passt ganz gut, wenn man so Resturlaub noch abfeiern möchte und in Unternehmen ist, die das halt bis März irgendwie möchten. Und ich wollte unbedingt mal bei so einem Rennen bei einer Erstausgabe sein. Ne? Also wo du halt noch einen Anteil an Unbekannten hast. Also du hast nicht die Erfahrung von den Leuten, die vorher das Rennen gefahren sind. Du weißt teilweise noch nicht genau, ob dieser Track, und das war jetzt beim Atlas Mountain Race in Marokko, vor allen Dingen auch der Fall, dass Nelson hat auch gesagt, also er hat so ein paar Sachen, da konnten sie nicht hinkommen. Ja, das haben sie halt so geschätzt, dass da ein Weg lang geht, ne? So vereinfacht gesagt. Und das hat mich halt sehr gereizt. So, und dann habe ich dann habe ich hier Verhandlungen geführt, das ging aber ganz gut und habe dann gesagt, alles klar, das mache ich, da melde ich mich an. Und war dann aber ehrlicherweise so ein bisschen auch unsicher, weil es diese Art von Endurance, Bikepacking, Selbstversorgerrennen, also wo man halt wirklich auf sich allein gestellt ist und nur den Track bekommt, war ich mir nicht so ganz sicher, ob ich das alleine machen möchte. Und zum gleichen Zeitpunkt war Tobias eben, den ich beim Toscana Trail kennengelernt habe, auch auf dieses Rennen gestoßen. Und dann haben wir haben so eine gemeinsame Facebook-Gruppe noch aus Tuscany Trail-Zeiten. Und da hatte ich reingeschrieben, hier, guckt mal, Atlas Mountain Race, klingt da ganz interessant. Aber eigentlich war das immer so gedacht, hier, guck mal, ein tolles Rennen. Ja, so, und dann sagen alle, oh toll, das wäre was. Und dann geht wieder jeder arbeiten, so. Und aber in dem Fall war das nicht der Fall, weil dann Tobias sagte, ja, ich finde das gut, hast du Bock, wollen wir das nicht zusammen machen? Und dann kam er drauf und man kann eben als Pair antreten, also zwei Leute, die dann halt als Paar fahren und einzeln. Und dann haben wir uns halt als Pair beworben und das hat dann geklappt im ersten Anlauf und dann, ja, dann kommt der Moment, wo man dann vor seiner eigenen Courage so ein bisschen Respekt hat, ne? Und
wie viele Plätze gab es?
Also wie viele Plätze es gab, weiß ich nicht. Es waren am Ende 198 Teilnehmer. Ich glaube, Nelson hat das so auf, ich würde sagen 200, vielleicht 220, so würd ich sagen, hätte er es begrenzt. Mhm. Das Ding ist, es reicht ja nicht, dort einfach zu sagen, so, ich möchte mitmachen und dann überweist du halt, weiß nicht, 250 oder 350 Pfund pro Person, ist das irgendwie die Startgebühr, sondern du machst den Antrag, dann wird der, dann bekommst du Fragen, das ist Teil des Antrags, und zwar einmal sind das so Fragen nach Erfahrung, ne? Also was bist du eigentlich alles schon gefahren, hast du irgendeinen sportlichen Hintergrund, so, also im Kern geht es darum, salopp formuliert, kannst du Fahrrad fahren und hast du ungefähr eine Ahnung, auf was du dich hier eigentlich einlässt. Ne, da kommt auch so ein bisschen, weißt du so mit fremden Kulturen, warst du da schon mal unterwegs, warst du auch schon mal länger unterwegs, bist du mal ein paar Tage am Stück gefahren, so eine Sachen eben. Und dann gibt es einen zweiten Teil, der dreht sich eher darum, wie verhält man sich in bestimmten Situationen, in bestimmten Gegenden, Notfallsituationen etc. Also das ist, glaube ich, auch ähnlich wie beim Silk Road Mountain Race die Abfrage, weil es in Marokko auch durch, also eigentlich nur durch das Gebirge, Atlasgebirge und den Anti-Atlas geht, wenn auch nicht so hoch, aber es ist halt ähnlich auch abgelegen und fordernd. Und das waren halt zum Beispiel Fragen, du kommst an einem Fahrer vorbei, der ganz offensichtlich desorientiert ist und vielleicht auch dehydriert ist, was machst du? Na? Also es gibt halt kein richtig und falsch. So, also, weiß ich nicht, ich raube ihn aus und fahre weiter, so, das wäre wahrscheinlich falsch. Aber ich habe dann halt geschrieben, okay, ich würde jetzt erstmal gucken, wie es dem geht. Ich würde ihn versuchen zu stabilisieren. Ich würde versuchen, Hilfe zu organisieren. Ich habe dann auch gesagt, also ich würde es dann halt auch machen, auch selbst wenn es dann bedeutet, dass dann eben das Rennen für mich gelaufen wäre. Aber ich glaube, es gibt halt auch so einen Punkt, wo wir alle einen moralischen Kompass haben oder haben sollten, ja, der das, also so ein, wo es um nichts geht, da muss man jetzt auch nichts riskieren. Aber so eine Frage dann halt.
Kommt drauf an, wenn er einen AfD-Aufkleber zum Beispiel auf dem Rad hat, hätte ich ihm die Luft aus dem Reifen gelassen und wäre weitergefahren.
Ja, aber die sind ja von Natur aus desorientiert. Aber so viel jetzt politisch. Ja.
Ja.
Es war dann noch eine Frage, weiß ich, du verletzt dich. Ja, und du weißt, du kannst irgendwie nicht weiterkommen, aber die Verletzung ist jetzt auch nicht so, dass du irgendwie jetzt gleich verblutest und so. Was machst du? Ne? Also wie stabilisierst du dich erstmal? Wie schaffst du dir eine Situation, mit der du leben kannst? Wie holst du Hilfe und so eine Sache? So, und auf Basis dieser Antworten wird man dann gescreent. So, und das macht interessanterweise, was ich gehört habe, die Familie von Nelson Trees. Also Mutter, Vater, die waren auch bei dem Rennen. Die machen da mit in der Orga. Freundin, weiß ich noch, ein paar Kumpels so. Und die gucken sich halt alle Bewerbungen an. Und dann sagen die ja und nein. Und dann ist man dabei. So, und es gibt halt auch noch eine Nachnominierung, weil halt der erste Schwung ist, glaube ich, da gibt es dann immer noch ein paar, die haben sich halt bei mehreren Rennen angemeldet und sind dann halt überrascht, dass das dann doch klappt oder so, und dann melden sich halt teilweise nicht an. Deswegen, es gab mal eine Fahrerliste, die wurde dann aber nochmal aktualisiert. So. Und das Gute war, das Interessante, dass eben dadurch, dass es eine Erstausgabe war, dass sich so ein bisschen das Who is Who der Bikepacking-Szene dort auch angemeldet hat. Ne? Also Jay Peterberry und Sofiane, der dann auch gewonnen hat, und James Mark Hayden und so, das sind halt alles solche. In diesem Mikrokosmos Selbstversorger Bikepacking-Rennen sind das halt so die kleinen Helden, ja, so wenn man so möchte, zu dem, also nicht aufschaut, aber wo man sagt, das sind so, die schaffen echt, also tolle Leistung, so, ne?
Und wird man da schon zum Autogrammjäger oder?
Nee,
ist das, so,
nee.
Ist das so weit, ist es noch nicht.
Also, das war ich noch nie. Also, ich hab noch nie so reagiert auf Leute. Ich finde das eher interessant, die mal in echt zu sehen. Ne? Also, und sich mit denen zu unterhalten. Das sind ja ganz normale Menschen. So. Aber es ist halt, okay, ist schon beeindruckend, wenn da jemand ist, der bereit ist und oder das überhaupt in der Lage ist, 3 Tage ohne Schlaf zu fahren. Ja. Und dann irgendwas zu gewinnen oder so, das finde ich schon toll. So, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, ich möchte so werden wie du. Ja, das, also ich habe kein Interesse dran, 3 Tage ohne Schlaf irgendwo lang zu fahren. Also,
nee, das macht auch hässlich, glaube ich.
Ja, obwohl das kann mir nicht schaden.
Ja, das ist halt die mentale Herausforderung, ne?
Ich glaube, da kommen wir später nochmal, ich weiß nicht, jetzt zerstören wir aber der Christians wohlgetimte Abfolge von Themen.
Wenn wir uns jemals an sowas gehalten hätten.
Ich versuche es ja zumindest am Anfang noch. Das ist, glaube ich, wirklich der Unterschied. Und das hast du, Christian, also jetzt andere Christian, mit zum Beispiel Race Around the Netherlands, ne? Das habe ich ja verfolgt und zugehört und so. Ich glaube, da hast du das ja auch nochmal gesagt, das ist weniger die Strecke an sich und die Kilometer und so, wenn man sich das so anguckt und sagt, okay, das kann man alles machen, aber die Tatsache, dass man wirklich mehrere Tage nichts anderes tut, als dieses Fahrradfahren, ne? So dieses, das ist eben mental halt ab einem gewissen Punkt einfach das, was fordert. So, ich glaube, körperlich und ausrüstungstechnisch waren alle, die jetzt beispielsweise bei dem Atlas Mountain Race angetreten sind, da glaube ich, da ist keiner, der das nicht von den Voraussetzungen her hätte geschaffen, geschafft. So. Und ich glaube aber, dass es sehr stark eben dieser psychische Aspekt ist, wenn du 18 Stunden lang Fahrrad fährst, 4 Stunden lang schläfst, ja, dann kommt irgendwann der Schlafmangel rein, dann hast du da Straßen, wo du keinen Bock hast, dann regnet es vielleicht jetzt in Niederlanden, du hattest ja auch, glaube ich, Wetter irgendwie, das war nicht so toll, ne? Dann hast du irgendwie vielleicht ein mechanisches Problem oder. Und mit dieser Auseinandersetzung, das fordert viel und ich glaube, das überfordert dann auch viele. Das heißt nicht, dass sie nichts können, sondern das ist einfach, da kommt man dann halt auch in Bereiche, die man sich, glaube ich, so nicht vorstellt. Deswegen kann man, glaube ich, dafür auch gar nicht so sehr trainieren. Ne? Das ist halt, ja.
Nee, diese Frage, wie man sich sportlich auf sowas vorbereiten will, kann man die überhaupt beantworten? Also ich würde sagen, nein.
Ja, die Frage kann ich beantworten mit nein, ja, so, also das habe ich hier dabei diesen hier so James Mark Hayden und sowas nachgelesen, ne, weil die haben das natürlich auch mal so geschrieben, die haben ganz klar gesagt, du kannst nicht für so ein Rennen, also du kannst nicht darauf trainieren, an einem Tag in, weiß ich jetzt im Fall Atlas Mountain Race, auf 130 Kilometer fast 4000 Höhenmeter zurückzulegen, also das kann ich in Hamburg sowieso nicht, ne, ich habe hier versucht Höhenmeter zu trainieren, das ist durchaus lustig, aber
Hat der Harald nicht mal am Vaseberg
Everesting?
Everesting gemacht oder versucht?
Ja. Ich glaube, ja. Also ich glaube, da bist auch einiges zu tun. Also ich bin immer runter zur Elbe gefahren und bin dann an die Elbberge hoch und runter gefahren. Und zwar irgendwie 20 Mal, um dann eben meine 800 oder 900 Höhenmeter zusammenzukriegen. Das ist natürlich irgendwann, also du wirst doof, ja, deswegen habe ich mal ganz viel Podcast gehört, weil du, also die rein mechanische Auseinandersetzung mit diesem Hoch- und Runterfahren, das ist halt, wir sagen irgendwann tot, ne, so, also mental. Vielleicht ist es auch ein gutes mentales Training, ja, wenn du weißt, du wirst halt von den ganzen Spaziergängern immer komisch angeguckt, ja, wie so, was will denn der, ja, fährt er die ganze Zeit im Kreis immer hoch, warum fährt der da hoch, wenn er wieder runterfährt?
Da möchte ich einhaken, von den Zuschauern, von den Spaziergängern blöd angeguckt, das kann ich wirklich toppen und ich glaube, das zu toppen ist sehr, sehr schwer. Ich habe mal eine Person getroffen, sagen wir so, der sich vorbereitet hat für ein Rennen, wäre vielleicht auch was für euch beiden, das Arctic Ultra Race. Das klingt so, wie es ist, nämlich furchtbar kalt. Der musste sich auch in sein Fatbike-Gabel vorne irgendwelche Spezialöle reinmachen, weil ihm sonst alles zusammengefroren wäre. Und der ist, so hat er mir wirklich versichert, und ich habe keinerlei Zweifel daran, dass er mir da keinen Bären aufgewunden hat. Er ist vorher in Badehose, also kurzer Badehose, Skilanglauf fahren gegangen, um sich für sehr kalte Temperaturen vorzubereiten.
Mhm. Also ist die Chance, dass du verhaftet wirst, recht hoch?
Das kommt drauf an. Ich glaube, in manchen Landstrichen wird das einen guten Ton unbekleidet. Ja, aber es erschien mir auch
komisch. Warum liegt hier Stroh? Warum hast du Skier an? Okay.
Also, ja, der wurde auch von dann anderen Skilangläufern dumm angeguckt. Arctic Ultra Race, wer sich auch nochmal in andere Grenzgebiete begeben möchte.
Arctic, weil du das gerade gesagt hast, also wenn wir jetzt bei Training sind, das, was jetzt bei diesem Atlas Mountain Race noch das Interessante ist, die Tatsache, dass es im Februar stattfindet, bedeutet ja für uns, dass du deine komplette Trainingsvorbereitung eigentlich bei 2 Grad und Sprühregen und nachts machst oder im Dunkeln.
Absolut, das wäre jetzt auch ein Punkt gewesen, den ich hier noch so auf meinem internen Agenda gehabt hätte. Saisonzeitpunkttechnisch blöder geht's kaum. Also das Transkripia, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, wo die ja gerade durch Dänemark fahren, Grüße an alle. Das ist ja auch denkbar schlechter Zeitpunkt eigentlich für so etwas.
Ja, ich glaube, aber das ist, also da ist es gewollt. Ne? So, also das ist ja die Herausforderung, glaube ich, auch mit Skagen und jetzt mal so richtig Wind von vorne und so. Da ist ja auch regelmäßig, ist ja da auch immer das schlechteste Wetter, wo gibt. So, ich kann mich noch erinnern, da gab es ja so einen Megasturm, da haben sie auch alles eingestellt und waren, glaube ich, auch nur 1 oder 2 Leute, haben es dann geschafft wohl. Das war vor 2 Jahren, glaube ich. Gibt es nicht jetzt auch ein Transkimbrika oder Kimbria im Mai, Juni, irgendwie so
ein Sommer? Irgendwann so zu zivileren Temperaturen, ja.
Ja, egal. Ja, und also das ist jetzt natürlich für den Atlas Mountain Race ist das... Ja, also das muss man schon mit einkalkulieren, weil natürlich, wenn du jetzt so veranlagt bist, durchaus dann diese Erkältungszeit auch mitnimmst. Ne? Also ich bin davon Gott sei Dank ausgenommen. Ich werde ganz selten krank. Also ich kann, also ganz, ganz selten. Und du hast dann aber nur so eine Art Motivationsproblem, was dann aber wiederum dich wahrscheinlich psychisch auch wieder stärkt, weil du viel halt im Dunkeln fährst. Ne? So, und das ist halt, Also ich finde halt Dezember und Januar, das ist halt auch fürchterlich, da zu fahren. Das ist ja eigentlich nur finster. Und ja, und da deine Kilometer zusammenzukriegen. Ne? Ich habe mir dann hier extra so eine Art Rolle gekauft. Also ich würde es jetzt nicht als Rolle bezeichnen. Das war, ich glaube, 40 Euro. Und da habe ich hier das Rennrad von meinem Schwiegervater, das er mir mal geschenkt hat, so ein von 1975. Das habe ich da eingespannt und gedacht, mal gucken, wie lange wir beide halten. Aber es ging ganz gut. Und habe ich dann meine Intervalle gemacht, weil ich sonst hätte ich sonst schlecht trainieren können. Ne? So, ich habe Intervalle auch draußen trainiert, aber hier bei uns sind ganz viele Pferdeliebhaber und dann bestand halt die Gefahr, dass du da irgendwie im anaeroben Wahn in irgendein Pferd reinfährst und da das muss jetzt nicht so sein. Ne? So, und dann waren auch die Strecken nicht lang genug. Also, wie bitte?
Haben die kein Licht, die Pferde?
Nee, also nicht. Also anaerob hat für mich eh nichts Licht, ja, aber die sind da nicht, die waren nicht so beleuchtet, wie ich mir das vorgestellt hätte. Also auch Hunde und so, ne? Das sind ja immer die Klassiker. Das ist auch nicht ganz ausgereift, das Konzept.
Das Konzept Hund? Nein, definitiv nicht. Ja. Also frisst nur
Beleuchtung, da müssen wir noch drüber reden.
Ja. Straßenverkehrsordnung sagt, dass die Fahrradfahrer kein blinkendes Licht anhaben müssen. Aber Hunde dürfen so rumlaufen, wie sie möchten.
Ja, Schweinerei.
Da müssten sich die Autofahrer mal drum kümmern. Aber die kann man wahrscheinlich zu einfach erlegen. Das ist so das Problem bei der ganzen Geschichte. Vorbereitungen sind wir jetzt bei dem Punkt. Also Dezember, Januar war das dann so die Kernzeit? Also den letzten Schliff geholt in der Zeit?
Ja, ich hoffe es. Also ich muss sagen, ich war beim Rennen an sich, fand ich mich mega fit. Also ich habe auch am Berg, ich war also richtig, also so wie ich mir gedacht habe, wie ich bin, so war ich dann auch. Das war eigentlich schön. So, das davor, also ich habe versucht, immer 1000 Kilometer auf jeden Fall zu fahren pro Monat. Am Ende habe ich auch gesagt, okay, ich fahre die Kilometer, ich mache irgendwie, ich habe mir einen Plan, einen Trainingsplan verordnet, der hat 6-mal die Woche Training vorgesehen. Und dann habe ich irgendwann mal einen Beitrag über Regeneration gelesen. Also ich komme so ich habe früher zu DDR-Zeiten Radsport im Leistungssport trainiert. Und deswegen kommen wir aus einer Zeit, Training heißt halt fahren, ja, bis der Arzt kommt oder Kraft machen so. Und da gibt's halt nichts anderes. Dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, ohne da jetzt auch weiter einzusteigen, weil ich hatte irgendwas gesucht, wie man Intervalltraining macht, was so. Dann bin ich da irgendwo bei Regeneration gelandet, dachte mir so, ist vielleicht doch keine schlechte Idee, vor allen Dingen in meinem Alter. Also ich bin 45, ne, dann dachte ich mir, okay, dann habe ich irgendeiner geschrieben, da reißen ja auch immer Muskel irgendwas, ja, so mit während des Trainings und das muss ja heilen und deswegen ist Regeneration wichtig und dann gleitet das ja immer ab in Proteine, bla und Zeugs und so. Und dann, da höre ich dann immer auf, aber da habe ich gedacht, okay, dann vielleicht übertreibst du es dann mal nicht, dass du so einen Übertrainingseffekt hast. Und dann habe ich das auf 4 bis 5-mal die Woche quasi so reduziert und habe dann halt immer Intervalleinheiten eingebaut. Dann habe ich mir so ein Krafttraining noch verordnet. Das klingt jetzt viel professioneller, als es war. Ihr kennt doch diese Gymnastikmatten, die man so mal kaufen kann, weiß ich, irgendwo bei Karstadt Sport oder sowas gab es das mal. Ich weiß auch nicht, aus welchem Grund wir uns die gekauft haben. Die ist schon so alt. Das ist wie so ein Heimtrainer, den man entdeckt. Nach 20 Jahren.
Und jeder hat sowas zu Hause.
Genau.
Die Yoga-Matte.
Aber pass auf. Ja, nee, das ist nicht eine Yoga. Also so neu ist sie gar nicht, sondern es ist halt wirklich noch so Schaumzeug. So. Und das Coole ist, auf der einen Seite sind Athletik-Kraftübungen für Männer und auf der anderen Seite für Frauen. Und es gibt so 5 verschiedene Programme mit einer Abfolge von Übungen und die sind halt auch so aufgemalt, ne? Also weiß ich, seitlicher Liegestütz mit Klatschen auf dem Bauch und so ein Zeug, so. Also völlig Kram,
normal. Alleine geht das? Oder auf einen fremden Bauch?
Ja, nee, man kann sich helfen lassen, ja. So, und dann habe ich gedacht, oh ja, super, das finde ich ja toll und ich glaube, so ein bisschen Oberkörperkraft ist auch so, das hatte ich in irgendeinem Triathlon-Blog gelesen, dass es so wichtig ist und so und dachte, ja komm, dann machst du das und dachte gleich, ach komm, das ist ja so eine Sportmatte von vor 20 Jahren, da fange ich doch gleich mit Übung 3 an. Ja, das war eine Überraschung, da bin ich, so fertig war ich noch nie, ja, und da war die Hälfte dieser Übung gerade durch. Und dann habe ich bei Übung 2 angefangen und dann habe ich das tatsächlich jeden Tag gemacht und ich bin ja auch viel beruflich unterwegs und dann habe ich da immer morgens und in meinem Hotelzimmer da rumgehüpft, ja, so, und habe da meinen Kram gemacht, also wenn da jemand gehört hat, dann weiß ich nicht, was der gedacht hat, und abends habe ich mich dann wo ich dann halt war, in so eine Fitnessräume da von den Hotels, das habe ich früher nie gemacht, aber jetzt kenne ich die halt alle. und habe mich da auf so eine Radtrainer gesetzt und habe dann mein Programm abgespult und habe dann meine Intervalle gemacht. So, das hat viel geholfen, ehrlicherweise. Und dann halt viel gefahren, viel draußen gefahren, viel Gelände gefahren natürlich und ja, immer am Anschlag und dann geguckt so, dass das irgendwie funktioniert und dann immer gleich noch mein Athletik hinterher und das war gut. Und dann mündete das aber, dass der Tobias und ich, wir haben dann gesagt, okay, lass uns nochmal irgendwie zusammenfahren, um Ausrüstung abzustimmen und zu gucken, wie wir jetzt gut harmonieren, ja, und das im Rennen so passt und so und haben uns dann zu einem Trainingswochenende Anfang Januar, am 4. Januar glaube ich, getroffen und sind durch Rhön und Spessart gefahren mit allem, also mit Schnee, Schneeregensturm, bivakieren in irgendeiner Hütte und so und das hat viel Spaß gemacht, viele Höhenmeter haben wir gemacht und da habe ich schon gemerkt, das passt, wir haben eine gute Form und die musst du jetzt halten und darfst halt nicht krank werden, bis das Rennen losgeht. So. Und das nicht krank werden war die größte Herausforderung, weil meine Kinder da aus der Schule, die bringen ja alles mit. Ne?
Ich wollte gerade sagen, direkt einfach im Hotel bleiben.
Ja, naja, das ist aber auch, da kommen halt auch immer, wenn da so diese Flughafen-Crews einrücken, ne? Ich bin dann meistens in den Hotels, wo diese Airline-Crews da durchgeschleust werden, da ist ja auch Feierabend dann, ne?
Wie man es macht, ja. Macht es falsch.
Ja, aber du
oder richtig.
Angewohnt. Alles gut. Also ich habe ja ne, wenn bei mir der Hals kratzt, gibt es eine Medizin, die hat mir immer geholfen. Halbes Glas, Single Malt und eine Paracetamol. Fertig. Abend schön.
Morgens, mittags und abends.
In beliebiger Dosierung ist egal. Ja, so, also, und herrlich.
Das nimmst du dann schon präventiv.
Das nehme ich präventiv, ja. Manchmal auch ohne Paracetamol, aber ja, das bleibt ja mein Geheimnis.
das war jetzt sozusagen die Vorbereitung körperlicher Art. Also wir wissen jetzt, wie du dich fit gemacht
genau.
hast. Wie ist das denn jetzt mit dem Teil, der dann später auf eBay landet? Ausrüstung.
Ja, ach so. Ja, ich muss gerade. Nee, bei mir ja nicht. Ich wollte ja Christian bitten, sich was zu kaufen, damit ich dann kaufen kann. Also ich habe das natürlich harmlos ausgenutzt und habe meiner Familie klargemacht, dass ich für das Atlas Mountain Race brauche ich ein neues Fahrrad. Ja. So, und ich habe, das kommt dann mit dazu, es gibt ja diesen schönen Satz vom Postillon, ne, dass dieser irgendwie 95 Kilo schwerer Mann gibt 3000 Euro aus, um sein Fahrrad 200 Gramm leichter zu machen. Das funktionierte nur bedingt bei mir, weil ich habe im Rahmen meiner körperlichen Vorbereitung auch 7 Kilo abgenommen. So, also ich war vorher jetzt nicht irgendwie rund und habe es nicht geschafft, sondern ich habe gedacht, okay, da ist noch Optimierungspotenzial. Ich glaube, dass ich das kann. Ich habe halt wahrscheinlich mehr abgenommen, weil ich ja Muskeln noch aufgebaut habe. Also das finde ich ganz gut so und das halte ich jetzt auch so. Und habe dann parallel gesagt, okay, ich fahre ein Stahlrahmenrad und ich würde aber gerne leichter werden. So, und das Fahrrad, was ich davor hatte, oder was ich noch habe, das ist ein Bombtrack Beyond. Das war die Rahmengröße M. Und ich habe schon gemerkt, dass M, das ist, da werde ich nicht glücklich, ist mir ein bisschen zu klein. Ich brauche eigentlich L. So, und dann hatte ich eigentlich gehofft, dass ich einen neuen Rahmen bekomme, weil ich baue die Räder immer selber auf. Und brauche halt nicht das Komplettrad, sondern immer nur einen Rahmen. Und dann hat das aber irgendwie nicht geklappt. Also L kam nicht aus irgendwelchen Gründen, das hat sich verzögert und ich habe auch nicht. Also du kannst ja auch nicht warten bis Dezember oder so, ja, oder Januar und dann aufbauen. Du musst ja mit dem Fahrrad noch fahren, du musst es ja ein bisschen einfahren, bevor du dich dann damit quasi auf diesen Race traust. Und dann hatte ich, das war nicht Plan B, sondern das war schon immer mal so ein bisschen im Kopf, weil das Beyond hat, wenn das Detail jetzt so relevant ist, aber für mich war es das, das hat eine maximale Reifenbreite, also kann maximal mit 2,1, sagt der Hersteller, gefahren werden, 2,2 geht auch, 2,25 geht sogar, da schleift der aber schon ein Stück des Rahmens weg, so mit der Zeit. Und ich wollte einfach mehr Varianz haben. Also ich wollte in der Lage sein, auch ohne Probleme 2,25 zu fahren, ohne dass ich Angst habe, dass es mir den Rahmen, wie gesagt, durchsäbelt hinten. Oder wenn du einen Schlag im Mantel hast, ne, dann war es das sozusagen.
Ja, oder auch im Wiegetritt. Also
die Varianz brauche ich.
Wie bitte? Wenn du im Wiegetritt bist, dann dehnt sich das auch nach links und rechts ein bisschen.
Wer im Wiegetritt Fahrrad fährt, hat die Kontrolle verloren, sage ich. Hat mein Trainer mal gesagt. Im Wiegetritt wird nicht Fahrrad gefahren, früher zu DDR-Zeit.
Ja, ja.
Und deswegen auch nur eine kleine immer im Sitzen hochgefahren.
Deswegen auch nur eine kleine 500 Milliliter Flasche, aber für die ersten 400 Kilometer. Das ist ja auch dabei.
Ja, aber bitte nicht austrinken.
Nee, dahinter noch für die Blumen.
Genau. Nee, also ja, sicherlich das so. Und dann, also so, und ich brauchte halt einen größeren Rahmen. So, und dann bin ich, dann habe ich gesagt, gut, ich brauche ein neues Fahren, habe mich damit grundsätzlich auseinandergesetzt und habe mir dann ein neues geholt, das ist ein Salsa Fargo, das hatte ich sowieso schon immer mal auf dem Zettel. Und habe mir das dann halt aufgebaut und da ist jetzt die Herausforderung, weil du sagst, so die Ausrüstungstechnischen oder beim Fahrrad sind, das sogenannte Mullet-Bike, also im Prinzip vorne kurz hinten lang, Fukuhila-Räder. So, das ist ja gerade so ein bisschen, es ist aus meiner Sicht eine Nische, ja, weil du das eigentlich jetzt so hierzulande nicht wirklich brauchst. Du brauchst es dann aber bei solchen Races mit diesen Höhenmetern und mit diesen Kilometern, dass du hinten eine maximale Entfaltung hast. Und vorne halt, also im Prinzip ein Dropbar fährst, wie eine Art Gravelbike, aber als MTB getuned sozusagen. So, und dann habe ich mir das gebastelt, hinten mit einer Kassette, also 11-fach, 1x11. Das wollte ich mir auch sowieso mal bauen. Ich bin vorher 2x11 gefahren und habe mir hinten eine Kassette rangesetzt, L50. Und das musste ja erstmal schalten. Vor allen Dingen mit Dropbar und dann mit Rennradschaltung vorne und so, das ist ja, und dann fangen da die technischen Raffinessen an, habe ich mich dann ewig damit auseinandergesetzt, wie man das machen kann. Das habe ich mir dann alles gebastelt, das hat dann funktioniert und das haben wir dann eben auch an diesem Trainingswochenende mal getestet, wie das dann halt unter realen Bedingungen auch wirklich klappt.
Was für eine Kassette? Ich hab da so ein paar. Was für eine Kassette war das dann? Der L50?
Sunrace.
Okay.
Sunrace L50, ich habe mittlerweile 2 Pakete davon. Weil die recht schnell dann doch verbrauchen, oder zumindest so schmutzig, wie ich gefahren bin, sind die schon nach 1300 oder sowas, kannst du nicht einfach die Kette wechseln, ne? Sondern du musst, wenn, dann musst du schon wieder alles wechseln. Deswegen habe ich hier das so, und ich wollte das dann vor Marokko nochmal einen neuen Satz draufpacken, dachte zuerst, eine neue Kette reicht, aber nein.
Ja, diese Sunrays sind auch nicht bekannt dafür, ewig zu halten, muss man vorsichtig auszudrücken.
Ja. Also ja. Es ist halt, also die Alternative zu der Sunrace bei 11-fach wäre eine Kassette von, ich glaube, Shimano XT oder SLX, keine Ahnung, aber es ist auch so eine L50er, aber die hat einen Gangsprung, der, glaube ich, von 37 auf 50 geht. Und die Sunrace hat einen angenehmeren Gangsprung, der auf 42 geht und dann erst auf 50. Und das macht sich in der Praxis durchaus bemerkbar, weil du häufig, wenn du diese Berge fährst, gerade in Marokko, dann brauchst du eine feinere Abstufung, vor allen Dingen oben oder unten, je nachdem, wie man es jetzt sieht, also bei den Berggängen, weil du sonst fährst du halt, weiß ich, in der 37, ja, und wenn du dann den Sprung auf die 50 hast, dann ist das zu leicht. Du brauchst dazwischen auch noch was, damit du trotzdem Geschwindigkeit am Berg aufbauen kannst. Ganz oben fährst du ja nur, wenn 29 Grad Steigung sind und irgendwie
Limit.
Du gar nichts mehr kannst. So, ne?
Ja,
aber ihr merkt, ich habe mich damit sehr intensiv auseinandergesetzt und hin und her und rechts und links. Und der Tobias ist halt eine gefahren, die hatte halt auch so komische Gangsprünge und ging halt nicht. Und ich wollte halt jetzt auch nicht eine Kassette fahren, die 300 Euro kostet, weil irgendwann kann man das familiär auch nicht mehr vermitteln, wofür man ja die Kohle rausbläst. Ja, und ich sage, ja, das ist aber wichtig, weil das sind ja, ne?
Du möchtest ja nicht, dass Papa in der Wüste stirbt.
Ich weiß ja auch nicht bei meinem Fahrstil, ob das dann jetzt auch wirklich das Geld rechtfertigen würde. Ne? Also so, ich ziehe das Zeug halt massiv durch. Also ich bin auch selber überrascht, wie man ist ja nur noch damit beschäftigt, sich das Zeug da zu ersetzen. Und aber gut, wem erzähle ich das? Ja, aber euch.
Der eine lebt davon, der andere erzählt davon.
Ja. So, aber das war ganz interessant. Das habe ich mal, wie gesagt, alles da aufgebaut und hin und her und dann Sattel, weil du hattest ja auch das letzte Mal über SQ-Lab erzählt und so. Ich hatte dann auch mich wieder mal mit meinen Sitzknochen beschäftigt und war auch überrascht, dass die sich da auch so, glaube ich, die haben sich, glaube ich, nicht breiter geworden, sondern sind schmaler geworden, so irgendwas. Aber ich habe mich dann auch für ein SQ-Lab entschieden. Warte mal, ich gucke mal kurz, weil ich sitze hier neben meinem Fahrrad, das ist der 611er Sattel. Und der ist super im Gelände. Also auf Asphalt müsste ich ihn anders einstellen. Ja, da kriegst du dann, da wird es dann lustig. Aber im Gelände ist der klasse. So. Und damit habe ich mich ganz viel beschäftigt und das aufgebaut. Und dann ihr kennt das ja, dann kommen die Räder kommen halt aus England, die Laufräder und das kommt irgendwo anders her und dies und du wartest halt die ganze Zeit immer auf irgendwas und dann, ja. Und dann ist es irgendwann zusammen und dann fährst du und trainierst damit. Dann bin ich, glaube ich, davor bin ich 1500 Kilometer mit dem neuen Rad gefahren. War alles super, hat dann halt nur darin resultiert, dass ich mir halt die Verschleißteile halt nochmal alle neu gekauft habe, um dann beim Race mit neuem Material anzutreten. Ich habe auch die Mäntel, die eigentlich nicht runter waren, das sind die Vittoria Mescal, die habe ich dann auch nochmal getauscht und bin mit neuen losgefahren, weil ich einfach mir nicht getraut habe, mit 1500 Kilometer gefahrenen Mänteln dort nochmal 1200 zu fahren durch dieses Gelände, um dann dort irgendwie vielleicht Probleme zu kriegen damit. Und es ist ja auch alles gut soweit aufgegangen, aber da kommen wir ja später dazu. Das war also während des Rennens keine Probleme, dann nachdem ich sauber gemacht habe.
Also kann man das als bewährte Taktik dann sozusagen weitergeben?
Ja, in dem Fall ja. Aber es ist halt auch in dem Fall immer wieder interessant, was für ein kostenintensives Hobby dieses Fahrradfahren ist. Ne? Man sagt immer, hey, Fahrradfahren ist schön billig und so, ey. Ne? Und nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jeden Golftuner in Brandenburg finanziell mehrfach überholt habe.
Golfspieler oder Golftuner?
Tuner.
Ah, okay.
Golfspieler gibt es da, das sind dann Hamburger, die in Brandenburg spielen.
Jetzt steht das Rad da.
Es hängt am Montageständer. Und ich habe das Schaltwerk abgebaut.
Nee, ich meine jetzt so symbolisch.
Ach so.
Also wir haben jetzt Anfang Februar, das Rad steht da. Hattest du irgendwann mal auf dem ganzen Weg aus irgendeinem Grund Zweifel das? Oder das so etwas, so irgendwie, ich denke mir immer so ein Damoklesschwert, was über einem hängt, was irgendwas passieren kann. Ne? Also ich bin ja grundsätzlich eher Optimist bei allem. Mhm. Aber hast du mal irgendwas, von da kann noch was kommen oder dass diese ganze Vorbereitung für die Katz ist?
Nee, also das kann ja immer, also ne, irgendwas, weiß ich, mit den Kindern ist oder so, mit der Familie und so. Ne, das waren eigentlich die einzigen Punkte. Ich wäre da, glaube ich, auch mit einem halben Bein hingefahren. Ja, so und also ich wäre auf jeden Fall nach Marokko gegangen. Das auf jeden Fall. So, ob ich da, also in welchem Zustand, das sei mal dahingestellt. Ich habe mir auch gedacht, wenn ich wirklich krank werde und das nicht kann, dann wäre ich trotzdem hin. Und das hatten Tobias und ich auch ausgemacht. Wir treten als Team an, aber wenn der eine nicht mehr kann, aus irgendeinem Grund, fährt der andere weiter. Der fährt das auf jeden Fall. So, und ich hätte dann Volunteer gemacht oder so, hätte mich dann irgendein Checkpoint gesetzt und gestempelt oder irgendwas gemacht. So, das hätte ich auf jeden Fall.
Sonne auf dem
Aber Pass. Hatte ich nie Zweifel dran.
Okay.
Ich kann, also da muss ich sagen, das kann ich ganz gut. Wenn ich mich auf was fokussiere, dann kommt nichts zwischen mich und das Ziel. So, also das ist, weiß ich nicht, so war ich schon immer. So, das ist privat oder beruflich, ich bin sehr organisiert. Ich bin auch sehr straight, wenn es drauf ankommt. Also Sachen, die mir wirklich wichtig sind, die schaffe ich auch.
Gehört das, ist das so ein Charakterzug von den Leuten, die sowas machen?
Weil ist mein Charakterzug.
Ja, aber
ich glaube, dass das, also du brauchst schon, glaube ich, einen gewissen Zug zum Tor, ja, das glaube ich schon, dass du das brauchst. Und der Weg dahin, also wie du dich motivierst, wie du jetzt bist, so, das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Da kommen ja 198 verschiedene Typen. Ne, jeder hat ja so seine Taktik, seine Strategie. So, und der eine ist halt mehr defensiver, ja, und der andere ist aggressiver, so je nachdem. So, aber auch Tobias, wir hatten uns drüber unterhalten, nochmal so, und Tobias sagt auch, also Zweifel gab es eigentlich nie. Also auch während des Rennens, es gab nie, also nicht einen Moment, wo einer von uns irgendwie aufgeben oder so. Also es gab auch keinen Grund dazu. Ne? So. Mhm. Aufgeben wäre halt nur dann eine Option gewesen, wenn du halt einen mechanischen Schaden oder gesundheitlich dann durch bist. Aber das wäre dann quasi das Rennen scratchen, beenden, ja, aber das wäre jetzt nicht aufgeben. Ich glaube auch jeder, der das Rennen scratchen musste, hat in meinen Augen nicht aufgegeben. Es ist jetzt eher die Frage, wie du dann damit umgehst. Ne? Also es hat ja was damit zu tun, wie ehrlich bist du jetzt zu dir selber oder nicht. Und du lernst, also das hat auch wieder mit Fehlerkultur, nennen wir das bei uns im Unternehmen. Ne? Also du musst halt auch damit auch vernünftig umgehen können, so dass du dann halt guckst, okay, woran lag's? Ne? Was jetzt meine, habe ich das falsch eingeschätzt, habe ich mich überschätzt, habe ich mich falsch vorbereitet, war irgendwas oder war es halt einfach, wie es ist, ne? Ist halt irgendetwas passiert, wofür ich nichts konnte, dann kannst du damit auch ganz normal umgehen und entweder trittst du beim nächsten Mal an oder lässt sich davon jetzt nicht verunsichern. Aber ja, ich glaube, du musst, um solche Rennen zu fahren, musst du schon eine gewisse Leidensfähigkeit haben. Der Bengt Stiller, den kennt vielleicht den einen oder anderen, das ist ein Fotograf und auch ein wahnsinnig guter Endurance-Bikepacking-Radfahrer, er lebt in Berlin und der ist da auch mitgefahren und wir haben uns zwischendurch ein paar Mal getroffen und hatten uns dann auch darüber unterhalten, er meinte auch, du musst halt letztendlich neben aller körperlicher Fitness und natürlich auch dem Know-how, wie man sich so draußen bewegt und überhaupt so dieses Überleben sozusagen, du musst halt auch einen Hau haben. Also schon. Also du brauchst schon diesen, ja, ein Stück weit Freak ist ganz gut unterwegs. Weil wenn du anfängst zu reflektieren, warum du diese Art von Energieverschwendung, ja, betreibst, also es ist ja eine Material- und Energievernichtung sondersgleichen, weil du weißt ja von vornherein, du fährst, weiß ich, 25.000 Höhenmeter hoch, um sie dann wieder runterzufahren. Das ist ja völlig sinnlos.
Ja, aber guck mal, wie viele Leute das mit dem Auto machen. Ist ja noch viel sinnloser.
Na gut, die sagen, das ist ja, das bin ja da nicht ich. Also da sitze ich ja irgendwo drin und da macht es ja irgendein Motor. Aber ich mache das ja, also ich mache das ja selber. Ja,
so. Ja, ja, eben. Die machen es ja noch nicht mal selber.
Ja, genau. Aber deswegen, für die ist das halt, glaube ich, dann auch, die sagen halt, okay, dann drücke ich hier drauf und dann tanke ich und so. Aber so, und ich glaube, dass da brauchst du schon so, ja, eine gewisse Leidenschaft, so in beiderlei Hinsicht, ne? Leidenschaft für das, was du tust und das, was ich viel gehört habe, also und Leidenschaft im Sinne von, dass du mit Schmerz halt umgehen kannst und Entbehrung und weiß ich was so. Und was ich halt viel gehört habe, ist...
Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Du musst halt für die Sache brennen, ne? Also du, ja. wenn du nicht heiß darauf bist, dann passieren so viele andere Faktoren nicht, die total wichtig sind. Also du bist dann halt nicht so leidensfähig und
Hingabe an das
Produkt. Ja, genau.
Und ich glaube, dass das auch diese Szene ausmacht. Also das, was jetzt bei so einem Atlas Mountain Race ist, das ist ja, ich will nicht sagen die Elite dieser Szene. Vielleicht schon ein bisschen. Also das ist also die Speerspitze oder diejenigen.
Wo sich diese Szene ja nicht über Eliten definiert. Ne?
Ja, ja, genau. Genau. Also das würden die, ich glaube, die wenigsten, die dort dann am Start stehen, sagen, wir sind die Elite von etwas, aber die aufgrund ihrer Leistung einfach von Außenstehenden als Elite davon gesehen werden müssen, vielleicht sogar. Ne? Und ich glaube auch, dass denen das auch alles sehr klar ist und dass die das sehr gut einschätzen können. Ich zum Beispiel wüsste von mir, dass ich da niemals auch noch im fernsten Bock zu hätte. Ich bin bei dieser nächsten Drei-Tages-Veranstaltung, weiß ich ja schon, dass ich am letzten Tag wahrscheinlich gar nicht mehr am Start stehen werde. Weil mir vielleicht dann auch dieses Brennen oder diese Passion dafür abhanden kommt. Ich weiß nicht, ob man das noch im Alter entwickelt. Aber dieses gesunde Maß der selbst. Und ich glaube, das trennt auch die Leute, die dann bei so etwas starten können und es sowas durchhalten von denen, die nur meinen, dass sie jetzt so etwas können. Und deswegen finde ich dieses, was du ganz am Anfang beschrieben hast, dieses Auswahlverfahren, um auch Leute vor sich selber zu schützen, klingt zu hart, aber im Grunde genommen ist es das ja. Ne? Und auch anderen zu lassen zu fallen dann.
Ja, du hast aber natürlich immer Leute, die dann trotzdem halt dann auch erst merken, wenn sie dann fahren, ne, ob worauf sie sich eigentlich eingelassen haben. Und das finde ich auch legitim. Weil ich glaube, das muss man ja auch zulassen, dass man Erfahrung sammelt. Und du sammelst ja nicht Erfahrung, wenn du es nicht machst. Du sammelst ja nur Erfahrung, wenn du etwas ausprobierst. Und das ist genau richtig. Und deswegen finde ich das völlig in Ordnung, wenn Leute sagen, nach dem ersten Tag oder nach zwei Tagen, so, das ist mir nix. Ja, das heißt nicht, dass sie nicht Fahrrad fahren können oder weiß ich was, ne, sondern einfach, okay, die haben für sich halt erkannt, diese Art von Radfahren, das ist jetzt nix für mich. So. Und das ist völlig in Ordnung. Und das können sie aber auch nur, weil sie das mal mitgefahren sind.
Also das kann ich auch ohne damit zu fahren, dass ich das weiß.
Ja,
und ich habe, weißt du, was mein Problem an der Geschichte dann ist? Ich hätte, glaube ich, an dem Punkt, wenn ich nach zwei Tagen da in Marokko stehen würde, ja, hätte ich zwei Probleme damit, in dem Moment zu erkennen, das ist nichts für mich. Und zwar das erste Problem ist, was du sehr, sehr gut ausgemalt hast, die Verbrennung von Ressourcen jeglicher Art. Die ich da betrieben hätte, Punkt A. Und Punkt B, was finde ich ein komischer, ich hätte das Gefühl, dass ich jemand anderem, der dafür vielleicht gebrannt hätte, den Platz weggenommen zu haben. Und das finde ich irgendwie gemein. Mhm. Das Wort gemein klingt komisch, aber das ist es auch. Weil ich denke mir, vielleicht sitzt jetzt gerade irgendjemand zu Hause und ist am, schaut sich die Dots an und denkt, ach, den kenne ich, der ist da, der, ach, der auch und der. Das finde ich immer so ein ganz, deswegen gehe ich auch mit so, deswegen melde ich mich auch ungern bei Sachen an, wo ich das Gefühl habe, die Anzahl der Plätze ist begrenzt und ich weiß nicht, ob ich das packen werde oder ob ich das, ob ich so, oder ob ich überhaupt da so sehr, wie ihr sagt, brenne, wie andere und ich nehme den Platz hinterher vielleicht weg.
Ja, ich find das gut. Also das finde ich prinzipiell eine gute Haltung. Es gibt ja auch einige, die sich einfach so blind irgendwo anmelden, ne? Und dann kriegen sie halt eine Zusage und ach ja, okay, muss ich machen. Dabei, also klar, kann man machen, aber meins wäre es nicht. Also ich habe mich dort angemeldet, weil ich das wollte. Mhm. So, ich wollte das unbedingt. Und ich wusste auch, dass ich das hinbekomme. So, das war für mich, das stand für mich außer Frage. Ich weiß, also ja, klar, also die Gedanken kenne ich natürlich, dass man sich sagt, na Mensch, hier, ich mache das irgendwie nicht so, ich bin nicht ganz dabei, ja, und so manch andere brennt echt dafür und hat jetzt den Platz nicht bekommen. Es gab ja auch viele, die keinen Platz bekommen haben, ne, die dann auch sehr traurig waren darüber. Und dann hat man auf der anderen Seite, das hat aber der Nelson, hat das ja auch so gesagt, die Rennen, die er macht, also Silkwood als auch jetzt Atlas Mountain Race, da rechnet er eigentlich immer mit einer Abbrecherquote von 60%.
Die sich anmelden,
das sagt eigentlich. Nee, die dann während des Rennens abbrechen. So, also der hat da schon diesen Faktor mit einbezogen. Da kann man jetzt sagen, okay, da weiß man, was das für ein Rennen ist. Ne? So, das ist ja dann schon mal der erste Hinweis, dass es da ein bisschen mehr zur Sache geht. Und auf der anderen Seite ist es dann aber auch systemimmanent und man muss sich da jetzt nicht Vorwürfe machen. Ja, das ist halt Teil des Games. Deswegen sind diese Rennen ja auch, auf der einen Seite haben sie diese Faszination, und die sie ausüben und weshalb die Leute sich natürlich anmelden, weil sie merken, okay, da kann ich, weiß ich nicht, also da kann ich mich mit mir messen, so, ja. Und auf der anderen Seite finde ich das dann auch völlig in Ordnung, wenn man dann aus irgendeinem Grund hat das eben nicht geschafft, weil man dann nicht, dann ist man nicht der von zweien, ja, der das da nicht gepackt hat und alle anderen sind da durch in zwei Tagen und
ja. Also das würde für mich jetzt auch nicht bedeuten, dass ich da über Grenzen hinaus, also angenommen, ne, also mein schlechtes Gewissen den anderen gegenüber würde nicht zur Folge haben, dass ich mich da in Gefahren begeben würde, wie auch immer. Also meine allgrößte Gefahr wäre wahrscheinlich gerade von der Couch zu fallen. Aber ja, machen wir mal den nächsten Punkt. Anreise. Blöde Frage, aber ich bin noch nie in Marokko gewesen und ich, obwohl mir eine sehr nahestehende Person sogar mit einem Marokkaner verheiratet ist und wir irgendwann immer schon mal gesagt haben, da müssen wir mal hin. So, die Anreise, die ersten 2-3 Tage, Akklimatisierung dort, andere Treffen, die vielleicht auch Teilnehmer des Rennens sind, war das schon so wie ein Klassenfahrt zusammenkommen? Ich meine, ihr wart ja jetzt schon mal wenigstens zu zweit.
Ja, ne, das hat durchaus so Klassenfahrtcharakter. Also ich war vorher schon dreimal mit dem Fahrrad in Marokko, ich bin noch über Atlas, Anti-Atlas gefahren, aber halt auf Straßen mit dem Reiserad, ne, so das so und dann weiter nach Westafrika und Sahara und so. Aber die deswegen kannte ich Marokko und ich kannte jetzt auch Marrakesch und so, also kennen in Anführungszeichen. Es ist jetzt nicht so, dass meine Hood, ja, so klar ist man kennt man Marrakesch so, nee, das ich war halt vorher ein paar Mal, aber ich kann jetzt ich wusste, auf was ich mich einlasse und welcher Kulturkreis und so, das war für mich kein Problem. Wir haben vorab so ein Riad gebucht, das sind so kleine Stadt-Hostels, Hotels so. Und da hat man sich dann schon, es gibt auf Facebook so eine Atlas Mountain Race Diskussionsgruppe und dann hat man sich da schon so ein bisschen locker verabredet. Und ich wollte unbedingt in Innenstadtnähe sein, weil man da halt so ein bisschen, weil wir wollten zum Beispiel noch gucken, kriegen wir irgendwo eine Gaskartusche her oder noch so ein bisschen Zubehör und dann gab es auch noch nicht wirklich so einen Startpunkt. Also der Startpunkt kam recht spät, das war dann so ein Hotel außerhalb von Marokko und dann haben sie auch gesagt, okay, wer Bock hat, kann halt in diesem Hotel auch ein Zimmer haben. Das war jetzt logistisch, wäre das natürlich praktischer, ja, aber wir haben dann uns nach wie vor entschieden, in diesem Riad da 5 Kilometer weiter weg zu bleiben. Was auch gut war, weil dieses Hotel, wo dann der Startort an sich war, das war halt so, das ist so eine Satellitentourismus-Siedlung gewesen. Also da war halt nichts, da war halt das Hotel, da war ein Supermarkt und das war's. So, und da war halt nichts Marokko, das war halt Hotel.
Austauschbar.
So. Ja, absolut. Deswegen, wir fanden das ganz gut, es war ganz gemütlich und da hatten wir, da waren Tobias und ich und dann waren noch zwei weitere Deutsche da. Wir haben uns, wie gesagt, über so Diskussionsgruppe und dann haben wir uns so ausgetauscht und so und dann habe ich halt gesagt, guck mal, wir sind dort und dort, kommt doch auch mit dazu. Und dann waren wir so eine Truppe von 4, 5 Leuten in den ersten Tagen. Wir waren 1, 2 Tage vorher sind wir angereist. Dann haben wir noch einen Tag quasi Zeit gehabt, um so, du baust halt das Fahrrad auf, dann hast du auch so einen Puffertag, falls das Rad nicht kommt, ja, dass du nochmal eine Chance hast, dass das Fahrrad kommt.
Grüße an dieser Stelle an Thorsten, bei dem es, glaube ich,
der Fall war. Ja, sein Fahrrad kam dann, aber irgendwie in der Nacht und dann hat er es noch aufgebaut und dann stand er da irgendwie mit Augenringen am nächsten Morgen da am Start.
Das war
und, hart. Aber der war nicht beneidenswert. Also ich war mit ihm dann Mittagessen irgendwie und der sagte auch, ja, mal gucken. Ne? So, und ich fand das halt traurig, weil es für jeden Mist. Ne? Du bereitest dich vor, du bist da monatelang dabei und gerade Thorsten hat ja da sich auch sehr intensiv mit drauf vorbereitet und dann kommt dieses Rad nicht. Ne? So, also das, wir hatten dann schon Plan B irgendwie. Es gibt einen ganz guten Fahrradladen in Marokko, in Marrakesch. Aus diesem Dunstkreis sind dann auch zwei marokkanische Radler sind mitgefahren, haben auch einen Startplatz bekommen und sind da auch mitgefahren, das Rennen. Und da hätte man sich zur Not Rad und Ausrüstung borgen können. Ne? Aber dann passt halt ein anderes Rad und wieder eine Ausrüstung, die du nicht kennst und so. Und dann, aber es wäre irgendwie schon gegangen, aber es war halt, dann hat es Gott sei Dank noch geklappt. Also. Ja.
So, ich glaube, ich habe von so vielen Menschen mitbekommen, die dann nur wirklich da saßen und so Daumen gedrückt und Daumen gedrückt. Mhm. Also finde ich auch sehr schön, dass man dann von der Community kriegt man was zurück. Es klingt so blöd, aber fand ich so ein schönes irgendwie so ein Miteinander oder so ein.
Man ist nicht allein.
Ja. Genau, es würde mir, glaube ich, gut tun, in dem Moment da so mitzukriegen. Da drückt mir gerade sehr viele die Daumen.
Ja. Hat ja auch geholfen, ne? Das Ding kam ja dann. Aber das war halt auch. Ja, das ist gut, dass so ein Flug dann irgendwie umgebucht und so, dann und dass sie das nicht hinkriegen, das ist mir immer noch schleierhaft. Aber gut, das hat ja dann funktioniert. Und dann musste man ja am Tag vorher musste man da sein, weil dann, was sie gemacht haben, das war auch nochmal ganz interessant, die haben dein Rad nochmal gecheckt. Ne, da waren also so Mechaniker und dann bist du dort angekommen und du hast so einen Laufzettel bekommen, dann hast du zuerst dich angemeldet, hast dein GPS-Tracker bekommen, hast dein Cappy bekommen, du musstest ein ärztliches Attest vorweisen. Ja, also du musst vorher einen Arzttest hier machen. Ich habe das auch sehr umfangreich gemacht, weil ich mir dachte, naja, das ist halt ein guter Grund, sag mal wieder zu gucken, wie lange man noch hat so. Ein großes Blutbild und keine Ahnung was. Und dann hier Belastungs-EKG und sowas. Und dann muss halt in diesem Attest muss auch explizit der Atlas Mountain Race vorkommen. Also da kann er jetzt nicht einfach nur ein Attest sein, so, jo, ich habe den gesehen und er ist beim Fahrradfahren nicht runtergefallen. So, das reicht nicht. Sondern du musst halt, ich habe da halt drinnen stehen gehabt, so, der kann halt rennen wie den Atlas Mountain Race mit den und den Kilometern, den Höhenmetern, das kriegt der hin, so von den Daten. Ja, so. Okay. Und da war ich hier, wie gesagt, bin da rumergometert und sowas. Und dann haben sie gesagt, ja, alles klar, Stempel. Und dann musste man noch Versicherung nachweisen, und zwar Krankenversicherung und Unfallversicherung im weitesten Sinne. Das ist also, dass du dass Bergungskosten und sowas mit drin sind. Ne? Also wenn dir irgendwas passiert. Es gab zwar einen Arzt, der da mitgefahren ist, der stand dann halt immer irgendwo zentral mit seinem Jeep rum. Also falls irgendwas passiert wäre, wäre der dann halt auch da
machen Sie irgendwie einen Link frei. Gekommen. Ich bin Arzt.
Ja. Aber du darfst halt nicht vergessen, viele Ecken dieses Tracks sind nicht mit dem Auto zu erreichen. Also du fährst da durch Gegenden, wo halt ein Auto nicht hin kann. Na, so. Und da kann eigentlich auch ein Fahrrad nicht hin, wie wir dann festgestellt haben. Da kann eigentlich nur ein Esel hin oder so. Oder selbst der nicht. Der hat gar keinen Bock. Aber du bist dann halt da. Und es war auch nicht ungefährlich, muss ich sagen. Es war durchaus auf den Gebirgsstraßen, wenn es so eng ist und du hast halt diesen Schotter und das war halt, da kommen wir ja vielleicht noch dazu, aber das war halt sehr technisch. Die ganze Strecke war sehr, sehr, sehr technisch. Das war eine reine Mountainbike-Strecke. Trails, viele Steine, ja, so, also. Da nichts mit Gravel, so wie wir uns das vorstellen und immer in den Zeitschriften da angepriesen bekommen und so. Ne? Da haben sie uns auch mit ihrem Köderfilm da vom Atlas Mountain Race, da wenn du das anguckst, sagst du, ja, da
easy
Gravel mal jetzt schön, da wird die Tasse außen dran gehängt und dann kremple ich meinen Ärmel hoch, damit das Tattoo auch braun wird und dann geht's los. Aber das ist nicht, nee, das war dann anders. Und genau, und da machen sie einen technischen Check. Vor dem Hotel, also dann kriegst du, der Nächste muss dann rausgehen, Fahrrad checken und dann ist da jemand, der guckt, gehen die Bremsen und zwar im Sinne von blockieren die Räder. Ja, so, das ist wichtig. Dann hast du Licht mit, hast du Ersatzlichter mit. Welche Ausrüstung? Also hast du einen Schlafsack mit, der ausreichend wärmt? Hast du noch zusätzlich Klamotten, weil du hast Temperaturen? Wir hatten dann Temperaturen so von 0 Grad, vielleicht minus 1 mal. Also eine Nacht war es ein bisschen sehr kalt. Das habe ich auch nicht gemerkt, erst als ich raus bin. Und plus 34, 35 Grad. Ne? Also diese Temperaturspanne hast du. Da merkst du auch, das geht halt auch schon sehr auf den Kreislauf. Und dafür haben sie halt gecheckt, dass du da ausgerüstet bist und da auch weißt, worauf du dich einlässt. Dann hast du da einen Check bekommen.
Gab es, und, das ist ja schon eine ganz schöne Temperaturspanne, die man da überbrücken muss.
Gab es wie beim Christian, du hattest doch so eine ewig lange Liste vor dem Rennen da in den Niederlanden. Gab es für euch auch so eine Anforderungsliste, also mit Reflektoren und weiß der
Geier? Nee. Ich muss immer an diese Folge denken, Christian, wo du gesagt hast, mit diesen und den hier schwarze Reflektoren, weißt du, weil dann irgendwann sieht das Fahrrad ja auch aus wie bei einer Critical Mass, ja, und das willst du ja auch nicht. Ja. So, und daran musste ich denken, nee, das ist da gar nicht. Also die haben nur gesagt, pass auf, du bewegst dich im Straßenverkehr, du brauchst, also was vorgeschrieben ist, ist ein Helm. Ich meine, also Rücklicht, Vorderlicht und zwar auch Lichter, also eigentlich Rücklicht plus Ersatz. Und also, weil mich haben sie explizit gefragt, ob ich noch einen Ersatz mit habe. Und bei den Vorderlichtern, also jetzt nicht irgendwie eine Funze, sondern schon ein Strahler, dass du in der Lage bist, nachts durch Gebirge zu kommen. So, also da geht es schon zur Sache. Also alles außerhalb STVO. Wir haben es mit STVO-Sachen hingekriegt, sehr gut sogar. Also mit der Busch-Müller IQX, das ist die Lampe, die ich hatte und da bin ich sehr angetan von. Die macht ein sehr gutes Lichtbild und hell und alles Mögliche. Die habe ich mir gekauft. Und dann gibt es natürlich die, die außerhalb der STVO sind mit, weiß ich, 200 bis 3 Millionen Watt, ne, so die quasi Flugzeuge vom Himmel holen.
Die und so. Lupine.
aber sowas in der Richtung ist da auch unterwegs, ne? Also so die, und du brauchst halt auch dieses Licht. Ich habe noch eine Stirnlampe mitgehabt, die hat 900 Watt, glaube ich, gemacht auf 2,5 Stunden. Und das war völlig in Ordnung. Also das war ein Megabild, das war dann so ein intelligenter Modus, der halt irgendwie die Lichtstärke, je nachdem wie viel Umgebungslicht da ist, dann angepasst hat. Das hat so ein bisschen gespart und so. Das war aber auch notwendig, weil wir sind dort auch, also du stehst manchmal vor so einem, weiß ich nicht, in einem Flusstal und da ist halt nichts. Du hast den GPS-Track, es ist Nacht, ja, du siehst halt auch keinen Weg und dann musst du halt leuchten. Oder du bist halt irgendwo im Gebirge. Und das ist halt ein Streckenabschnitt, den ich halt sehr beeindruckend, aber auch sehr anstrengend fand. Die sogenannte Colonial Road. Das ist eine alte Bergstraße, die wird halt nicht mehr benutzt. Die wurde mal von den Franzosen gebaut, aber ist offensichtlich nicht mehr in Benutzung, braucht keiner mehr. Aber das ist halt ein sehr beeindruckendes Bauwerk nach wie vor. Und das hat aber an einigen Stellen ist die Straße halt weg. So, und das war in dem GPS-Track, war das so lapidar mit Broken Road, aber kein Problem, ihr könnt ja außen rumgehen, vermerkt, aber das Ding ist halt, Broken Road ist halt, das Ding ist weg und dann musst du klettern. Und deswegen gibt es halt auch immer manchmal so Bilder, wenn man da so guckt, Atlas Mountain Race, wo die Leute mit ihren Rädern auf dem Rücken oder weiß ich wie, da wie die Bergsteiger an irgendwelchen Felswänden rumkraxeln. Ne? Weil dann geht es dann halt irgendwie 5-6 Meter runter und dann muss man sich dann irgendwie an dem Hang lang und auf der anderen Seite wieder hoch. Und das, ich meine, die Räder sind jetzt, insgesamt ist das jetzt alles nicht so schwer, aber es muss halt trotzdem machen. Ne? So, und
gab es irgendwelche Unfälle oder so etwas?
Nee, Gott sei Dank nicht.
Okay.
Also ich habe ein paar Mal auf dem Track, also auch tagsüber gedacht, so hier braucht nur einer zu schnell reinzugehen, einen Fahrfehler zu machen und dann segelt der da mal ein paar hundert Meter irgendwo die Serpentine runter. Also das war, ich habe echt Respekt gehabt, also so, aber es ist Gott sei Dank nichts passiert. Mhm. Es gab einen, der hatte irgendwie 40 Kilometer vom Ziel, ist der zusammengebrochen, weil er hat irgendwie Fieber und entkräftet und so. Den haben sie dann eingesammelt. Der war dann aber wieder fit. Der hat ein Bier gekriegt im Ziel und dann war gut. Und dann ging es ihm wieder. Aber das war halt so, die, ne, diese, ich glaube auch dieser Wechsel von den Temperaturen und dann die Anstrengung und wenig Schlaf und so. Also das ist halt, je nachdem, welche Taktik du fährst und wie du damit klarkommst, ist das schon entscheidend. Da reagiert halt jeder Kreislauf anders und das kann man niemandem vorwerfen. Das ist halt, wie es ist, ne? So, und ja.
Start. Was ist da für eine Stimmung? Also ich kenne, ne, also
aufgekratzt, aufgeregt.
Ist das so? Weil ich hatte es mir jetzt ganz anders vorgestellt, weil ich jetzt Marathon, irgendwie 20.000 Leute stehen am Start. Da ist eine aufgekratzte Stimmung, irgend so ein Vogel schreit zu schlechter Musik irgendwie die Leute an, putscht sich noch hoch.
Hyper.
Nee. Ja, genau. Genau das Gegenteil davon erwarte ich dort.
Ja, nee, da war auch keine Musik und so. Also es war eher aufgekratzt, viele Gespräche so, und dann hat sich das so langsam gruppiert und das war ein neutralisierter Start. Das ist, wir haben eine Polizeieskorte bekommen, 7 Kilometer lang, bis wir dann quasi außerhalb des Stadtgebiets von Marrakesch waren, weil dann halt der Verkehr auch weniger wurde. So. Und es war aber gleich von Anfang an ein recht hohes Tempo da drinne, weil natürlich die ersten 40 Kilometer waren noch Asphalt, bevor es dann in den Berg reingeht. Und da hat man dann schon gemerkt, also ehe du dich versiehst, bist du auf einmal hinten. Ne? So, und da vorne, und die brettern wie die Bekloppten da vorne lang, und dann wird dann halt der Start freigegeben, und dann ist das, das war, was ich da gehört habe, das war Wahnsinn. Ich wollte es mir eigentlich angucken, aber ich kam ja gar nicht vor. Ich hätte irgendwie 40 fahren müssen, ja, um da irgendwie zu gucken, wie die dann da vorne wegkarren alle. Und man muss halt aufpassen, so als Erfahrungswert, aber das haben wir schon vorher gewusst, deswegen haben wir uns dann auch versucht, da ein bisschen zu disziplinieren. Du neigst natürlich bei so einer Startsituation, wenn da alle losfahren und alle voller Kraft und das jetzt endlich geht's los und so, dass du dann overpaced so ein bisschen. Ne? Und das kann ja auch manchmal nur ein bisschen sein. Also wir haben gesagt, wir fahren so, lass mal so 25 km/h fahren. Das ist völlig in Ordnung. Dann kommen wir in die ersten Berge rein und dann kommt der Berg. Und das, wie gesagt, am ersten Tag bis zum ersten Checkpoint waren ja schon über 3500 Höhenmeter und auf 123 Kilometer. So, und das ist schon ein bisschen was. Und da, also wenn du das halt falsch angehst, so. Deswegen sind wir am Anfang ein bisschen mit Bremse gefahren. Das ist schwer, ehrlicherweise. Also ich lasse mich gerne anstecken von so Sachen. Ne? So,
frag mal gerne.
Attacke und so.
Timmer, wie war das?
Und das habt ihr geschafft?
Was? Und das, wir ergänzen uns. Okay. Tobias hat immer gesagt, so, reicht jetzt, Martin.
Okay.
Gut.
Okay. Respekt.
Ja, ich muss vielleicht mal so fit werden, dass ich den Timmer auch mal einbremsen kann. Der ist ja auch so ein Kettenhund.
Ja, ich hab dann, also ich bin ja dann so kompetitiv, ne? Also ich, Tobias kann das ganz gut, er sagt sich, pass auf, ich habe einen Plan. Und das ist auch vielleicht auch eine Erfahrung, ne? Bei solchen Rennen, die ersten 2-3 Tage, das interessiert keinen. Ja, also da kannst du dann vielleicht gucken, ganz vorne so, dass sich da so ein bisschen dann erste Entscheidung breit machen. Aber solche Rennen über mehrere Tage, die entscheiden sich erst an den darauf folgenden Tagen, weil dann schlägt nämlich dieses Endurance rein, diese dauerhafte Belastung, dann Schlafmangel, dann vielleicht eine falsche Planung, dann vielleicht irgendwelche Ernährungsprobleme und körperliche Beschwerden und sowas, dann entscheidet sich erst, wo du im Rennen stehst. Deswegen, da musste ich mich auch dran gewöhnen, weil für mich war jeder, der mich überholt hat, das war ein Affront. Ja, so, das spinnt wohl, so, den muss ich wieder reinkriegen und so. Aber das gewöhnst du dir dann bei Steigungen von 12% und mehr recht schnell ab. Ja, so, da gibt es dann auch eine körperliche Regulierung, die dann sagt, nee, ja, das vielleicht hole ich mir später. So. Oder sie. Ne? So, es waren ein paar Frauen mit dabei, es waren aber nicht so viele. Und ja, und dann Tobias war halt da das Korrektiv. Wir haben ja vorher einen Plan gemacht, wie wir das Rennen auch angehen wollen, wie wir es gestalten wollen, wie viele Kilometer wir am Tag fahren wollen. Und wir haben angepeilt, das in 7 Tagen zu fahren. Wir hätten 8 Tage Maximalzeit dafür. Also bis zur Finisher Party am 8. Tag sozusagen. Oder ganz korrekt, 7 Tage und 15 Stunden, glaube ich. So war die gesamte Renndauer, die man hat. Und zwischendurch musste man 3 Checkpoints anfahren. Der erste Checkpoint nach 126 Kilometern, der zweite nach 640 Kilometern und der dritte nach 900, glaube ich, 60 Kilometern. Und jeder Checkpoint war auch nur eine bestimmte Zeit lang offen. Und in dieser Zeit musste man diesen Checkpoint erreichen und dann hat man einen Stempel bekommen. Hast du einen Checkpoint nicht erreicht, einen Stempel nicht, kannst du das Rennen weiterfahren, aber dann bist du halt nicht mehr Teil des Rennens sozusagen. Ne? Und du musst halt, wie gesagt, in dieser Cut-Off-Zeit des Gesamtrenns reinkommen. Und wir haben das so geplant auf 7 Tage Und haben uns dann ausgerechnet, dass wir so zwischen 140 bis 170 Kilometer am Tag fahren müssen. Und das ist halt in dem Gelände schon viel. Also das machen wir jetzt, wenn wir hier auf der Straße sind und so, machen wir das doch, dann machen wir das doch zum Frühstück. Ne? So. Aber da ist das nochmal ein bisschen anders. Und wir haben
gab es als Vorgabe eine Durchschnittsgeschwindigkeit?
Nee.
Also eine Mindestgeschwindigkeit?
Ist eine taktische Frage. Also es gab zum Beispiel ein deutsches Pair, was auch angetreten ist, Gravel Jesus. Ich weiß nicht, Alexander Bethke, glaube ich. Wir haben uns über den Weg gefahren natürlich, aber wir haben jetzt nicht miteinander gesprochen, waren auch viele Leute. Aber die haben zum Beispiel gesagt, okay, wir möchten gerne die Zeit, also wir würden gerne nicht so viel in Dunkelheit fahren. So. Und du hast ungefähr 12 Stunden Tageslicht. Also haben sie gesagt, okay, dann müssen wir halt, wenn es Licht ist, schneller fahren. So. Wenn du das, also es klingt ja so banal, aber das musst du ja auch erstmal machen. Die Leistungsfähigkeit haben die beiden gehabt, ja, keine Frage. Und das hat auch, glaube ich, so aufgegangen, aber es war halt ihre Taktik. Unsere Taktik war, okay, wir wissen, wir rechnen jetzt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit, die haben wir uns auf Basis von Rennen und Erfahrungswerten, die wir vorher hatten, haben wir uns gesagt, okay, diese Durchschnittsgeschwindigkeit von 13,5 km/h, glaube ich, die wollen wir halten, weil dann haben wir, weiß ich nicht, müssen wir 12 Stunden am Tag fahren, hätten so und so viel Stunden Zeit zum Schlafen und so viel Zeit für Pause machen. Also ich glaube, wir haben das ausgerechnet mit 12 Stunden fahren, 3 Stunden Pause über den Tag und dann nochmal 6 Stunden, wenn das jetzt 24 ergibt, meines Erachtens. Ja, 6 Stunden haben wir dann.
3 Stunden Glotz für einen. Habt ihr dann noch?
Ja, genau, Netflix. Ja. Und 6 Stunden haben wir, um zu schlafen, wobei 1 Stunde Abendbrot und Vorbereitung so, dann 4 Stunden schlafen, 1 Stunde aufstehen, packen sowieso. Ne? Und je schneller wir sind, desto mehr Zeit zum Schlafen hätten wir. Ja, oder keine Ahnung, oder wir sind halt schneller. So, und so. Das war so die Varianz und daraus hat sich dann halt eben auch so ein Schnitt zwischen 140 und 170 Kilometern gegeben. Und das haben wir gleich am ersten Tag. Aber war der Plan komplett gecrashed, weil das Ding ist halt, ja, 4000 Höhenmeter sind halt, das ist halt echt fiese. Ne? Und wenn du oben war es ja nicht so, dass du dann den Berg wieder runterfahren konntest. Wir sind mit Einbruch der Dunkelheit oben angekommen und mussten dann ein Steinfeld, wie du es aus den Alpen kennst, wenn du so ein Geröllfeld runtergehst, 4 Kilometer lang mit den Rädern in der Dunkelheit, in so einem Zickzack nur dem Track folgen drunter. Tagsüber sind das einige gefahren, ich wäre es also auch tagsüber nicht gefahren, ja, weil das konntest du jetzt nicht fahren, oder zumindest ich mit dem, was ich mit dem Fahrrad machen kann, nicht, oder zumindest jetzt mit diesem Dropper nicht. Und das hat uns viel Zeit gekostet und dann dachten wir unten, nach den 4 Kilometern ist vorbei, aber da bist du in den Flusstal gekommen, ohne Wasser, aber halt so wie du dir den Flusstal vorstellst und dann hast du noch weiter geschoben. Das heißt, wir waren erst 22 Uhr oder 21.30 Uhr im Checkpoint bei 126 Kilometern und haben dann gesagt, nee, also jetzt essen wir erstmal und dann pennen wir hier und sind dann und fahren jetzt nicht weiter. So. Und einige sind dann weitergefahren noch 10, 20, 30 Kilometer, um halt ihren Schnitt zu halten. Wir nicht. Wir sind halt um 4 aufgestanden und haben dann am nächsten Morgen sehr viel Kilometer geschafft. Und das war ganz interessant, weil man hat natürlich im Lichtkegel immer mal so rechts und links dann die Leute liegen sehen. Ne? Also schlafen, da blinkt halt da ein Fahrrad und da merkst du, okay, da sind Leute so. Und da haben wir schon wieder ganz aufgeschlossen, weil die natürlich dann ein bisschen länger geschlafen haben, weil sie auch später quasi in sich hingelegt haben sozusagen. Das war ganz interessant. Aber ich habe halt auch gemerkt, dieses Fahren, wenn du so 4:30 losfährst, um 8 geht erst die Sonne auf. Und die Zeit, bis die Sonne aufgeht, ey, das ist so. Also ich würde beim nächsten Rennen würde ich es auch, das haben wir dann zwischendurch auch geändert, wir sind dann abends länger gefahren und haben dann länger geschlafen, damit die Zeit bis zum Sonnenaufgang nicht so lang ist, weil ich bin dann zwischendurch so müde geworden, ich muss mir dann so ein Energiegel reindrücken, damit ich die Stunde vor allen Dingen so zwischen 6 und 7, damit ich da irgendwie durchkomme, ohne einzupennen. Ne? Und du fährst ja nur mit deinem Lichtkegel und es ist halt finster, das ist schwarz, da ist halt nichts. Also du hast fantastischen Sternenhimmel, ne? Also keine Frage, super, Natur, so, aber nach dem dritten Tag sagst du dir, jo, Sterne, so. Und ne, so, das ist halt, und wenn dann die Sonne aufgeht, das ist auch ein tolles Naturschauspiel, ne? Die Sonne, du merkst dann, das ist wie so eine Wiedergeburt, ja. So stelle ich mir ehrlicherweise Wiedergeburt vor. Dieses auf einmal aus der Finsternis und dann ersten Sonnenstrahlen und die Berge leuchten rot und dann kommt die Sonne so rüber, der Himmel brennt und dann hast du das so klassisch blau und so. Also du musst auf den Fotos, du musst da nichts bearbeiten. Das ist einfach so fantastisch, ne? So hat den Nachteil, dass es dann natürlich den Blick freigibt auf das, was dich jetzt erwartet, ja. Also Steinwüste, 900 Grad im Schatten, geradeaus oder halt, ach, jetzt haben wir wieder mal ein paar Berge eingebaut und olé, so, ne? Das, ja. Aber ja. Und rückblickend muss ich auch sagen, jetzt so dieses ist, wenn man so ein Rennen fährt, ich weiß nicht, wie das bei dir beim Race Around the Netherlands gegangen ist, so dieses, ich kann nur schwer die Tage auseinanderhalten. Also ich habe natürlich eine Erinnerung so, ne, wo ich war und so. Ich kann dir aber jetzt nicht sagen, wie bei einer Radtour, ja, da war ich in dem Ort sowieso und dann bin ich von da gefahren. Das gar nicht. Ich kann dir nur sagen, wo mein Track lang geführt hat. Also ich habe mich nur auf dieses Navi konzentriert, wo geht der Track lang, und dann haben wir, und das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, wir haben uns wirklich sehr intensiv mit der Route auseinandergesetzt und dann hat Tobias ein Roadbook gebaut, was dann auf Basis von Komoot-Daten genau gesagt hat, zwischen Resupply Point, da kann ich gleich nochmal drauf eingehen, weil das war nochmal wichtig, auch wegen Psyche und so, wie dann die Wegbeschaffenheit bei wie viel Höhenmeter auf wie viel Kilometer war. Das heißt also, weiß ich, du hast irgendwo Pause gemacht und hast du gesehen, alles klar, wir fahren jetzt 15 Kilometer von Kilometer H bis Kilometer H, mhm, und da ist die Wegbeschaffenheit Kies, lose Erde, oder teilweise war sie gar nicht beschrieben, also Komoot kannte gar nicht die Beschreibung für diese Art Weg, das verstehe ich auch völlig, jetzt so retrospektiv, das war auch schlimm.
Das war dein Überraschungspaket, oder was?
Das waren so Gruß aus der Küche. Ja? Da gab es einige. Und dann hast du die Höhenmeter dazu, weiß ich, plus 200. Und dann wusstest du, okay, 10 Kilometer, alles klar. Wir haben auch schon 700 Höhenmeter auf 17 Kilometer gehabt zum Morgen. Ne? So was. Und das fährst du dann halt, da ist es finster. Du siehst es nicht. Das ist aus meiner Sicht ist das einfacher, weil du einfach nicht siehst, ja, was passiert. Aber es sind ja auch noch andere Radler unterwegs, auch um diese Zeit. Und dann siehst du auf einmal am Horizont 7 Kilometer über dir ein rotes Rücklicht leuchten. Und du weißt so, oh nein, ey, da geht, oh nein, ach du je.
Es könnte so, aber, ja, und könnte auch eine
Ausnahme. Du bist ja nur am Klettern.
Du bist nur am Klettern, nur. Die ganze Zeit. Also da ist keine Frage. Du hast halt auch nicht wirklich so, du hast zwischendurch natürlich ein paar Passagen, wo du sagst, okay. Und wir haben am Ende gesagt, jeder Kilometer, der sich freiwillig ergibt, den nehmen wir mit. Ne? Und deswegen, man sieht das auch in den Daten, man konnte uns ja über Tracker immer verfolgen. Da gab es ja da auf Map Progress so einen Live-Ticker, wo du halt unsere GPS-Signale sehen konntest. Und da kannst du immer noch gucken, wie wir so gefahren sind. Also wir haben gleich am zweiten Tag haben wir die Differenz zum ersten Tag, die uns gefehlt hatte, haben wir rausgefahren und sind dann immer stärker geworden. Und am Ende sind wir von Checkpoint 3 in One Go sozusagen 205 Kilometer durchgebreddert bis ins Ziel und sind dann nachts um 3:30, glaube ich, oder um 4 ins Ziel gekommen. Wir wären noch eher ins Ziel gekommen, aber dann war wieder so ein Gruß aus der Küche, der ist auch viel beschrieben worden, 7 Kilometer Sandfeld und das hieß Schieben. Und auch da, das war nachts, es war kühl und ich habe viele getroffen, die da tagsüber durch sind bei brüllender Hitze, die da fast verzweifelt wären. Ja, so, weil
das wollte ich gerade sagen, ne? Manche Anstrengung ist dann vielleicht auch ein bisschen froh, dass es nachts im Dunkeln, A wegen nicht sehen, B wegen auch Temperatur.
Ja, und das zeigt aber auch wieder diese psychische Komponente. Ja, also du hast halt so eine Sache, du bist dann 1100, weiß ich, 38 Kilometer von 1145 gefahren und dann kommt so ein Sandfeld und du zerbrichst. Ja? Also du kommst da irgendwie durch, aber du zerbrichst, du bist fertig. Da gab es viele, die dann auch geheult haben im Ziel, auch Erleichterung, fertig und so. Du siehst dann die Anspannung. Das ist weniger körperliches Ausgelaugtsein. Also ich war körperlich nicht durch, ja, so im Ziel. So, ich war also es war okay, dass jetzt mal zu Ende ist und so und 200 über 200 Kilometer in diesem Gelände da fahren und so, das ist auch schon anstrengend, ja, und ich war dann auch müde so, aber es war jetzt nicht, dass ich fertig war, aber du bist schon, also du kommst da schon an deine Grenzen, deswegen so eine stabile Psyche oder eine erfahrene Psyche, das ist schon hilfreich. Und hinzu kommt, du hast, das hatte ich ja vorhin gesagt mit diesen Resupply Points, du hast du kriegst vom Atlas Monbase kriegst du so eine Art Roadbook, so ein einfaches, da steht halt drin, weiß ich nicht, hier bei Kilometer 98 gibt's was und dann gibt's wieder bei 156 was. So. Und es war auch eine Frage in der Vorbereitung, ne, bei dem Assessment, wenn du dich beworben hast, musstest du zum Beispiel dieses Race Manual, musstest du ganz gut kennen, weil eine Frage war zum Beispiel, was ist die längste Entfernung ohne Resupply-Punkt auf dem ganzen Track?
Was heißt Resupply-Punkt genau?
Also das ist irgendein Laden, irgendjemand hat einen Laden irgendwo.
Okay.
Oder im Idealfall ist ein Restaurant und da kannst du Sachen kaufen.
Mhm, okay.
So, das ist ein Resupply-Point. Und dann gibt es halt die Checkpoints, die waren ein bisschen vermeintlich besser ausgestattet, weil da halt jemand war, der dich gestempelt hat, dann hast du irgendwie Essen bekommen und noch ein paar andere Sachen so. Aber ansonsten, Resupply-Point heißt einfach nur, da wissen wir, da ist jemand, der hat einen Laden. Ob der offen hat, keine Ahnung, wenn du nachts durch bist, war der halt nicht offen. Fertig. Ne? Also so, und du wusstest, da ist ein Laden. Oder früh, ne, zum Beispiel, da, weil wir sind auch über 3-4 Resupply-Points gefahren morgens, da war es halt zu früh, da haben die noch nicht aufgehabt, da kannst du nichts machen, da kriegst du halt nichts, so. Und du wusstest, also die längste Entfernung war, glaube ich, 98 Kilometer, ohne die Möglichkeit, Essen und Wasser zu kaufen oder zu bekommen irgendwie. Und darauf musst du vorbereitet sein. Und das hast du dann halt auch eingeplant und dann haben wir halt ein bisschen mehr Wasser mitgenommen, beispielsweise. Bei Essen hatten wir eigentlich immer um die 10.000 Kalorien an Bord. So, wir hatten ja einen kleinen Kocher mit dabei, wir haben da Waffeln und Riegel und Gels und keine Ahnung, so, also das war nie so unser Problem mit Essen, ja, so, und überall, wo du zwischendurch Essen bekommen hast, haben wir halt gegessen, Brot und Fisch zum Beispiel, ja, ewig nicht mehr gegessen, super lecker. Oder Omelette.
Omelette. Ja, genau, Stichwort Omelette. Du hast ja auch da so einen sehr lesenswerten Blogbeitrag geschrieben auf deinem Blog. To the Omelette. Und ich habe mich gefragt, wo hast du die ganzen Eier bekommen? Also hast du
ich habe die ja nicht selber gemacht, sondern das waren halt immer, das waren dann Resupply Points, wo halt ein Restaurant, Restaurant klingt jetzt hoch dran, sagen wir mal, eine Küche dabei war. Und die haben meistens, wenn gesagt, ey, habt ihr was zu essen, haben die gesagt, Omelette. Und dann hast du gesagt, alles klar, Omelette Berber, ja, das ist dann halt Omelette mit irgendwas noch drinne, so meistens irgendwelches Gemüse und dann ging's los. Ist natürlich, ehrlicherweise, es ist immer eine Wette, ne, so, wer gewinnt? Das Ei, das noch gut ist, oder du, ja, oder ihr beide im Idealfall. So. Also wir hatten keine Probleme, ich habe jetzt auch, also es gab einige, die aufgegeben haben, weil sie was Falsches gegessen oder getrunken haben, in der Tat. Ich habe jetzt nicht so einen empfindlichen Magen. Ich kann das ganz gut ab. So, also ich habe eine ganz gute Vereinbarung mit meinem Körper getroffen. So, wir trennen uns schnell von Sachen, die nicht gut sind, dann ist aber auch vorbei. So, ja, so, da ich leide da nicht lange.
Aber ein gewisses Potenzial für Lebensmittelvergiftung gibt es da ja schon, ne?
Aber holla, natürlich. Da hast du auch, du kannst ja auch Tagine essen, ne? Also das ist so in diesem Lehmkrügen da, so, und dann machen sie da halt Gemüse und dann ist halt immer irgendwie Hähnchen oder Lamm oder sowas mit dabei, ne? Ja. Und bei Fleisch, also das haben wir vermieden. Das haben wir tatsächlich bis zum Ende vermieden, Fleisch zu essen. Ich weiß gar nicht, wir haben vielleicht zwischendurch einmal, weiß ich nicht. Nee, eigentlich haben wir es unterlassen. Wir haben dann halt nur in Anführungszeichen Omelette gegessen. Und das ging gut. So, aber das würde ich halt auch jetzt, ja, also ich würde es jetzt nicht vermeiden. Also ich habe halt alternativ dann auch Brot und dann Sardinen in der Dose, ne, so der Klassiker.
Gott.
Das ist schon super.
Also ich bin ja mit Essen auch wirklich schwierig, das gebe ich auch zu. Also nicht, dass ich Etipetete bin, aber ich mag halt sehr, sehr viele Sachen einfach nicht. Also allein schon aus den Gründen wäre das alles, glaube ich, nichts für mich.
Na, ich kann vieles essen, da habe ich jetzt gar nicht so sehr das Problem. Mein Problem war eher, dass ich vergesse zu essen. So, und das war auch wieder, davor hatte ich ehrlicherweise am meisten Respekt. Also, wenn ich unterwegs bin, vergesse ich zu essen oder zu trinken. Als ich in Afrika, also in Kenia, Tansania war, da bin ich da durch so einen Nationalpark gefahren, da konnte ich irgendwie nicht weiter, weil die Löwen irgendwie komisch waren. Dann hat der Ranger gesagt, nee, fahr mal irgendwo anders lang, so. Und dann bin ich da irgendwie einen 200 Kilometer Umweg gefahren. Und nach anderthalb Tagen fühlte ich mich so schlapp. Ja, und dachte, was ist denn bloß los? Bis mir einfiel, dass ich halt anderthalb Tage nichts gegessen habe, sondern nur getrunken. So, ich vergesse das halt. Und dann habe ich mich, dann bin ich da irgendwo hin, habe mich da hingesetzt, habe gesagt, hier bitte essen, dann habe ich da eine Stunde lang gegessen, dann war das wieder in Ordnung. Nur das zieht dir bei so einem Race sofort den Stecker. Da brauchst du gar nicht anfangen. Mhm. Deswegen, das war für mich so ein bisschen so die, davor hatte ich ehrlicherweise Respekt, dass ich nicht vergesse zu essen. Und da war Tobias wiederum gut, der das sehr, sehr, wie sagen, sehr kontrolliert gemacht hat. Also Tobias hat einen sehr strikten Ablauf, wann er wie viel isst und trinkt. So, der hat eine andere körperliche Verfasstheit als ich. Der braucht halt eine andere Menge und Häufigkeit. Ich brauche nicht so viel, ja. Aber dieses kontinuierliche Essen, das war wichtig. Und da hatte ich ihn auch drum gebeten, dass er mich jedes Mal dran erinnert, dass ich so. Und das war gut. Und dann haben wir uns, wir haben uns da hier so Schokoriegel, also Marokko hat, glaube ich, die größte Varianz an Waffeln und Schokoriegeln weltweit, und damit haben wir uns halt eingedeckt, und dann hast du da deinen Tag damit verbracht. Das war auch in Ordnung.
Hey, das wiederum klingt für mich sehr interessant.
Ja, finde ich super. Auch. Ey, ich meine, du verbrauchst da pro Tag, weiß ich, 7.000, 8.000 Kalorien. Das ist mega. Ich habe ja dann auch hier zu Hause erstmal in dem Stil weitergemacht, ne? Aber das ist nicht so gut.
Ja, man muss ja auch langsam wieder in den Alter kommen. Das ist ja diese Übergänge. Ja,
ich habe das unter Regeneration verkauft, bis, bis ich dann selber gemerkt habe, das ist jetzt nicht so zielführend.
Ich muss mal in einen Punkt noch mal ganz kurz zurückspringen. Und zwar zu einer Frage. Du hast eben mal von dem Plan gesprochen, den ihr gehabt habt. Und dann hast du auch mal hier mit Überholen und so weiter. Hattet ihr für euch abseits dessen, dass ihr ankommen wolltet, abseits dessen, dass ihr in 7 Tagen ankommen wolltet, auch sowas wie eine Platzierung im Auge? Also nee. Im Sinne von, wir möchten vielleicht, also mir, ich habe es früher öfter, also jetzt ist mir alles eh schon, jetzt ist eh alles verloren, aber ich habe es früher mal gerne für mich so ein bisschen versucht einzusortieren. Ich möchte gerne innerhalb der ersten 50% sein, oder ich möchte nicht zu den letzten 30%, oder ich möchte bei einer Veranstaltung mal unter den ersten 10% sein oder so etwas. Also ich habe das selten an einer Platzierung festgemacht, sondern eher an so Prozentwerten, weil das für mich einfach irgendwie besser funktioniert hat. Hattet ihr da irgendwie eine Vorstellung, also euch in Relation zu anderen zu sehen?
Nee. Also da hatte ich ehrlicherweise, es war das erste Rennen dieser Art und dann auch gleich dieser Atlas Mountain Race. Da habe ich, also ich bin nur auf Überleben gefahren und nicht auf Platzierung. Okay. So, jetzt retrospektiv, jetzt weiß ich, okay, ich kann das, ja, ich kann das vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar mehr. Ich kann es vielleicht besser, ja. Wir haben halt auch unterschiedliche Veranlagungen. Ich bin halt zum Beispiel bergauf fahre ich ein bisschen schneller, bergab fahre ich schneller jetzt in Marokko, weil eben das, ich habe das ja auch dann bezahlt mit meinem Schaltwerk dann zu Hause wieder, ne? Aber Und Tobias fährt halt anders, aber wir haben am Ende das ungefähr eine gleiche Geschwindigkeit. Wir können diese Geschwindigkeit noch nach oben setzen, ein bisschen, 1-2 km/h pro Stunde. So, das würde, glaube ich, noch gehen. Und dann würden wir weiter im vorderen Mittelfeld sein. Jetzt waren wir Platz 98 und 99 final und waren jetzt damit quasi rein rechnerisch genau in der Mitte, ja, von den 198 Leuten. Ich muss aber gucken, es haben ja, weiß ich nicht, 40-45% haben gescratcht. Wenn du jetzt sagst, von den Leuten, die tatsächlich angekommen sind, ja, im Rahmen des Reglements, waren wir dann eher im hinteren Feld sozusagen. Von allen, die teilgenommen haben, waren wir dann im Mittelfeld. Aber das haben wir uns jetzt nicht vor, das war für mich auch nicht relevant, weil keiner kommt zu mir und sagt, ey, sag mal, bist du nicht der Martin, der Platz 36 beim Atlas Mountain Race? Und dann sagt er, ja. Bin ich, danke, wer weiß das, weil das macht ja keiner. So.
Ja, klar.
Das ist für mich, also da ist das für mich Veranstaltung und Erlebnis, wo ich sage, Erlebnis vor Ergebnis. Also da bin ich jetzt auch, also ich könnte gar nicht auf Platzierung, also ich kann es probieren, aber das wird lustig für alle Beteiligten, glaube ich.
Ja, weil das ist ja schon Rennen irgendwo, ne? Also ich finde diese Bezeichnung Rennen auch schwierig für so Veranstaltungen, muss ich sagen.
Ja, Rennen ist das schon, weil du eben diese gnadenlose Zeit hast, die da tickt, ne? Also du weißt, du musst, also das ist nicht einfach, diese Checkpoints zu erreichen in der vorgegebenen Zeit. Das ist nicht, das ist, also da kannst du, da, das ist nicht lazy rumhängen. Du musst 16 Stunden oder je nachdem, wie du halt drauf bist, du musst halt viel fahren, die ganze Zeit, damit du das schaffst, da anzukommen.
Ja, ich
in dem Zeitpunkt.
Ich glaube, was ich glaube, das ist so eine Frage der Betrachtung, weil ich glaube, weil so blöd es klingt, nächsten Samstag ist hier die erste RTF des Jahres. Da ist auch um 16 Uhr Zeitschluss. Mhm. Aber das ist kein Rennen für mich. Weil ich glaube, für mich gehört zu einem Rennen so das Messen zwischen Fahrern auch.
Mhm. Das passiert auch. Das passiert vorne. Genau. Und du misst dich, aber auf dieser Art Rennen, du misst dich in erster Linie, fährst du gegen dich selber. Mhm. Und dann hast du, weiß nicht, ich kenne jetzt zu wenig Leute so persönlich, als dass ich da sagen würde, ey, ich will jetzt unbedingt schneller sein als oder
ja,
so.
Ja.
Ne? Das geht mir auch persönlich, also das bin ich zu weise für, glaube ich, jetzt mittlerweile oder zu alt, je nachdem. Aber trotzdem hast du, also ich habe trotzdem dieses Kompetitive, ich möchte schon gut sein. Mhm. Ja, so, aber ich mache das jetzt nicht daran fest, wie viele Leute hinter mir liegen oder so, sondern ich mache das eher daran fest, wie gut ich in meinen Augen mir gegenüber war. Und da bin ich halt der schärfste Kritiker, ehrlicherweise. Mhm. So, und ich hätte mir gewünscht natürlich, dass wir ein bisschen schneller sind, aber ich fand das gut, wie wir gefahren sind, weil das eine konstante Leistung war, die sehr stark auch angestiegen ist. Und man sagt ja so schön, constant pace wins the race. Ne? So dieses, das ist halt diese Endurance-Race-Regel. Mhm. Und nicht anstecken lassen, fahr deinen Stil, mach deinen Plan, fertig ist. So, und wenn du gut bist, bist du halt, kommst du durch. Und das ist, glaube ich, bei dieser Art von Rennen ist das schon die Auszeichnung, der Gewinn, den du hast, ja, für dich und auch so, dass du durchgekommen bist in dieser Zeit, im Rahmen dieser Reglements über diese Strecke. So, das musst du ja erstmal hinkriegen. So. Und dann kannst du irgendwann mal sicherlich anfangen, sagen, so, jetzt weiß ich, wie das funktioniert, jetzt kenne ich mich auch. Das war ja auch für mich das erste Mal, dass ich mich unter diesen Belastungen kennenlerne. Ja, so dieses, wie reagiere ich denn, wenn ich nach 4 Stunden Schlaf aufstehe? Und so, wir haben Fotos gemacht, ich sehe ja auch aus wie, weiß ich nicht, wie so ein Knautschhund, ja, so. Und also, was machst du mit dieser Belastung? Was machst du dann auch psychisch, ne? Weiß ich, ne? Ich bin, wenn du mich fragst, ich bin der stärkste Mensch dieser Welt, ja.
Und aber auch der dort, ausgeglichenste dann in
dieser Situation. Ja, sowieso. Ja, also ich bin, das ist so, Gefühle kenne ich gar nicht. Aber dort kommt das halt zusammen und da kommst du dann halt auch durchaus in Grenzbereiche von körperlicher Leistungsfähigkeit und psychischer Widerstandsfähigkeit. Und das ist halt auch nochmal ein Rennen für sich. So. Und deswegen, das eine ist das Körperliche, okay, 3 Tage ohne Schlaf, wie der Gewinner da, Sofiane da, und dann das in 3 Tagen, weiß ich nicht, 10 Stunden oder sowas zu fahren und eine Stunde gepennt haben. Okay, kannst du mal, super, ist sein Ding, finde ich auch respektabel und finde ich halt auch dem Race angemessen in dem Fall, ja, und auch diesen Fight, dass man sich da auch so battelt auf diesen Platzierungen. Und dann gibt es halt viele Leute, die fahren halt nicht auf Platzierung, sondern die fahren das Rennen eigentlich gegen sich für sich. Ne? Und deswegen gibt es ja auch immer, du hast dann irgendwann mal so eine Gruppe von Menschen, die dir immer wieder begegnen. Ne? Die überholen dich abends und du überholst sie am nächsten Tag und dann trifft man sich irgendwie mittags wieder und so. Was das Rennen auch ausmacht, ist, dass du nicht diese Pausen hast. Also wir haben kaum Pausen gemacht. Ne? Wenn du irgendwann so ein Resupply Point oder so ein Laden kommst, das ist wirklich rein, einer bestellt, hol das Essen, der andere macht irgendwas, checkt, du hast vielleicht noch was am Fahrrad zu tun, dann wird das Zeug reingeprügelt, getrunken, Rauch aufs Rad, weiter geht's. Ja, so übertrieben. Wir haben uns ab und zu auch Zeit gelassen und so, aber
ja. Das ist das halt Race. Das macht man ja auch deswegen nur, weil es ein Rennen ist. Ne? Sonst wird man, das hat halt einen anderen Charakter dadurch.
Der Toscana Trail ist nochmal was ganz anderes. Also den Toscana Trail, den sind wir damals in 4 Tagen gefahren, den würde ich heute auch viel schneller fahren. Aber hey, guck mal, wir sind 5:30 aufgestanden, ja, und dann sind wir gemütlich geschaukelt und dann sind wir abends um 8 haben wir gesagt, so jetzt Feierabend und zwischendurch waren wir 2 Stunden essen, Toscana Olé, ja, und am Mittag noch ein Bier.
Das
und so.
Klingt nach meinem Konzept.
Ja, es ist super. So kannst du kannst den Toscana Trail, kannst du in, was war der Gewinner letztes Jahr, 34 Stunden fahren? Okay. Oder du fährst halt in 4 Tagen oder 3,5 Tagen und hast ein bisschen Toscana und Vino und Olé und jetzt Corona noch mit dabei und dann kannst du alles schön machen, so wie du das möchtest. Das sagen sie auch. Sie sagen auch, du kannst nach 10 Tagen bauen wir halt im Ziel ab, aber du kannst halt auch dann, ne, so, wenn du der Meinung bist, dass du dann kommen musst, und das ist halt auch alles nicht wichtig. Es gibt ja auch offiziell keinen Sieger oder so. Ne?
Christian, wir müssen uns nochmal mit Toscana Olé für 2021 vielleicht. wenn die Pest da weg ist. Vielleicht
das Interessante ist, als ich den Trail gefahren bin 2018, da waren wir 750 Starter und in diesem Jahr, wenn es denn stattfindet, was ich wirklich hoffe für die Leute, sind es über 1000. Über 1000.
Oh, wow.
Und in diesem Jahr hat der Veranstalter auch E-Bikes zugelassen. Allerdings fahren die dann in einer gesonderten Kategorie. Und als ich 2018 gefahren bin, war ein Typ da, ein Österreicher, der ist mit E-Bike gefahren, mit Anhänger. Und hat er
Akku Anhänger hinten dran?
Batterien. Ja, Akkus. Das war halt auch so, ich glaube, rein rechnerisch. Also der war dann auch, kam die hinter uns dann an. Was nicht heißt, dass wir jetzt irgendwie mega sportlich waren, aber er hat dann irgendwann ging dieses E-Bike halt nicht mehr. Das war irgendwie hat's, irgendwas war kaputt, weiß ich nur. Und er hat aber die Kraft aus den Akkus hat er dafür gebraucht, die Akkus zu die Berge hochzukriegen. Also das war so ein negatives Perpetuum mobile. Das war so
null zum Spiel.
Aber ich dachte, ja, aber wirklich negativ null. So. Und naja, aber ganz normal. Und jetzt haben sie es offiziell irgendwie so und jetzt kannst du damit fahren. Ist ja auch okay, soll ja machen, wie sie wollen. Ne? Aber es sind halt sehr, sehr viele Leute dann.
Eine Frage interessiert mich, oder da habe ich jetzt schon die ganze Zeit ein bisschen so im Hinterkopf drüber nachgedacht. So als du das zu fahren, ihr habt euch jetzt wunderbar ergänzt, sagst du. Liegt das vielleicht auch daran, dass ihr euch vorher nicht so, weißt du, wenn man das mit einem Freund macht, den man seit 20, 30 Jahren kennt, hat man ja vielleicht auch so ein bisschen Gepäck dabei, im Sinne von schon Sachen zusammen erlebt, im positiven und negativen Sinne, dann hält man sich vielleicht auch in manchen Situationen, wo man sich bei jemandem, den man noch nicht so ewig lange kennt, vielleicht auch weniger zurück und sagt mal eher was oder ist das vielleicht die bessere Sache? Jemanden so kurz kennengelernt, also so kurz kennengelernt klingt blöd, aber jemanden wie heißt das? Ich komme jetzt nicht auf das Wort.
Tinder,
so
ein Leben, meinst du?
Bitte?
One-Night-Stand heißt das.
Ich hatte jetzt einen.
Der Bikepacking-One-Night-Stand, ja, der ist besser als eine Dauerbeziehung.
So, warte, das muss ich mir notieren, sonst vergesse ich wieder den Sendungstitel.
Ja, gibt's das noch nicht für Bikepacker, so ein Tinder-Portal? Oder?
Ja, aber jetzt aber ernsthaft. Bei den Races, ja, ernsthaft. Ja, nee, aber dass man nicht so viel emotionalen Gepäck oder sowas nimmt. Also, ich glaube, ihr wisst beide, was ich meine. So eine, ich hätte es jetzt sehr kurzer Lebensabschnittsgefährte bezeichnet. jetzt habe ich die Formulierung von eben, habe ich mir selber aus dem Kopf geredet. Verflucht doch mal.
Ja. One-Night-Stand für Bikepacker.
Ja, genau, danke.
Ich fahre schon seit mehr als 20 Jahren lieber alleine. So, und das war jetzt für mich auch nochmal so eine Erfahrung, wieder mit jemandem zusammenzufahren. So, und ich glaube, dass das in dem Fall eine glückliche Fügung war mit Tobias, weil wir uns halt so auch ergänzen. Wir sind, glaube ich, vom Typ und von der Grundhaltung und Zielsetzung und Verfolgung dieser Ziele sind wir uns sehr ähnlich. Wir sind auch beruflich ähnlich unterwegs und aber wir sind auch, also was ich halt sehr schätze an unserer Beziehung da ist, mit Tobias kannst du 100 Kilometer fahren und musst nicht mit ihm reden. Weißt du, du hast nicht das Gefühl, du musst mit jemandem reden. Das ist das, was mich total nervt, weil ich muss beruflich reden und wenn ich dann Fahrrad fahre, ich will nicht reden, ich will auch die Leute nicht kennenlernen. Ja, ich bin dann auch ein bisschen so soziopathisch, wenn das so, aber das ist halt meine Art der Entspannung. So. Und mit Tobias geht das halt. Und wir mussten halt ab und zu mal so grinsen, weil wir ähnlich, also weil wir das Gleiche denken und auch eine ähnliche Sichtweise auf Sachen haben, ohne dass wir miteinander reden müssen. So, und das funktionierte dann so überraschend ganz gut. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass wir dieses Konstrukt, was wir da jetzt gefunden haben, was sich da jetzt so angebracht hat, diese zarte Liebe, ja, dieses kleine Pflänzlein aus Marokko, dieser Pfefferminzbaum, der da entsteht, dass der weiter blüht und
der wird gehegt und gepflegt.
Unter lebensmüden Entscheidungsherbeiführung familiärerseits wird er wahrscheinlich auch im nächsten Jahr nochmal ein Aufblühen haben.
Vielleicht gehen wir da am Ende nochmal drauf ein.
Ich habe vielleicht dann keine Familie mehr und so. Und
nein,
du hast wahrscheinlich auch keine Wohnung, aber.
Du hast das wie mit dem Geld. Das ist nur woanders. Ne? Das ist eine andere Familie.
Genau. Es gibt immer erst.
Ich fand es nur deswegen interessant. Ich habe, wenn ich das richtig verfolgt habe, also ich habe dieses Dot-Watching da auch ein bisschen gemacht, war aber doch korrigier mich, wenn du es gar nicht mitbekommst, also wer weiß, ob du es überhaupt mitbekommst, war nicht ein Paar.
Es hat so im Rücken gekrabbelt, wenn du geguckt hast.
Was?
darüber habe ich mir übrigens mal nachts Gedanken gemacht. Merkt man eigentlich, wenn die Leute auf deinen Dot gucken? Also so weit war ich schon. Also das zeigt auch, so, wo ich psychisch dann war, so zwischen 6 und 7 im Dunkeln.
Nee, aber es war,
hast
war nicht
ein gefühlt?
Also das, was ich habe meinen Hintern gefühlt, aber das war, das habe ich jetzt nicht auf den Dot-watchenden Blick von Christian zurückgeführt. Also.
Nee, ich bin auch erst relativ spät eingestiegen. Aber war es so, dass ein Paar, war es nicht ein Paar, was auch relativ lange zusammen weit, sehr weit vorne gefahren ist? Also so Ehepaar?
Die Lechugas, ja, aus Amerika. Die haben auch, die waren auch das Paar, das den Silk Road Mountain Race im letzten Jahr gewonnen hat. Mhm. Scotty und Frau, habe ich vergessen, Lechuga. Wir haben uns am Flughafen auch getroffen, nochmal gequatscht. Die mussten wegen technischen Problemen aufgeben. Die haben falsche Reifenwahl. Ja, ja. Also ich glaube, er auch. Bei ihm hat es dann auch den Reifen nochmal gestützt, irgendwie sowas.
Okay. Ja. Weil das, da musste ich gerade eben, als ich so nachgedacht habe über das Konzept, ne, One-Night-Stand und andererseits deren, was ja das komplette Gegenteil dann wahrscheinlich ist. Mhm. Oder vielleicht hassen die sich auch und können sich nur noch auf dem Fahrrad ertragen.
Das ist ja auch können, also mit meinem Paar, mit meiner Frau nicht, also das geht nicht. Nee. Also wir können zum Beispiel auch nicht zusammenarbeiten. So, also wir können zusammen leben, ja, aber auch mehr nicht.
So. Ist jetzt
also muss auch nicht sein. Also wir haben auch völlig unterschiedliche Interessen, deswegen ist es auch meine Frau, ja, so, weil ich kann jetzt mit, also ich kann jetzt nicht mit jemandem was anfangen, der meinen, ich würde wahnsinnig werden. Aber
bei denen scheint es ja offensichtlich zu funktionieren, vor allem wenn sie so erfolgreich dann da auch mitfahren, ne?
Ja, die kommen halt auch viel aus diesem, ne, viele sind auch so Triathleten. Die da unterwegs sind.
Meine Recherche über sie war sehr kurz. Also ich habe nur, dass sie aus einer sehr kalten Gegend, glaube ich, kommen, aus irgendwo im Norden von Amerika.
Ja, das ist, die haben auch mit dem Jay Peterberry, haben die, der, das ist ja so eine Bikepacking, Endurance Bikepacking-Legende, der hat irgendwie schon alles gewonnen, 6 Mal und so. Der ist auch dieses Jahr in Atlas Mountain Race mitgefahren. Der ist jetzt, glaube ich, 46 oder 47. Und die haben auch zusammen trainiert und haben sich da auch vorbereitet für den Silk Road Mountain Race, wo sie dann als Paar gewonnen haben. So, und da kam irgendwie mal, da hatte ich dann gelesen, dass der Scotty, der kommt aus dem Triathlon-Bereich und sie, glaube ich, auch. Und das sind halt häufig solche Leute. Ne? Also Sofiane, der ist so Fahrradkurier. Und auch, also der trainiert ja auch auf sehr hohem Niveau. Das sind der James Mark Hayden ist auch, die trainieren auch auf sehr hohem Niveau. Das sind richtige Sportler. Ja, das ist jetzt nicht so hier die, ja, so die kleine Ausfahrt.
Ihr seid angekommen nachts um 4, hast du eben gesagt. Mhm. In den Arm gelegen, kurze Träne verdrückt und schlafen gegangen?
Bier getrunken. Nee. Wir wurden mit Bier empfangen. Und das war auch, das sind halt diese Volunteers und das bei der Gelegenheit auch nochmal Danke an alle Volunteers, die da mit dabei waren. Ne? Die sind halt die ganze Zeit wach. Weil da kommen halt, die sehen das halt auf dem Track und so, da kommen halt immer Leute rein. Und da war auch dann, die Küche war offen, wir haben warmes Essen bekommen sofort. Wir wurden mit Bier begrüßt. Und dann haben die uns da durchgeleitet, man muss halt den Tracker dann abgeben und das waren halt so banale Fragen, so ey, könnt ihr eure GPS-Tracker abschneiden, weißt du so, und das ist halt, wenn du dann halt da ankommst und es erstmal klar kriegen musst, was du jetzt gerade geschafft hast und dann mit diesem, warum, okay, das Ding abschneiden, okay. Das ist, also das realisiert man dann auch später und das ist das, was ich vorhin so meinte, ist, das ist für mich ist der Atlas Mountain Race nach wie vor eigentlich so ein Klumpen, ja, so der beginnt mit dem Start, dann habe ich zwischendurch so ein paar lichte Momente und dann ist das Ziel und das, was du geschafft hast, also ich bin jetzt per se nicht so ein emotionaler Mensch, ja, so, also muss schon einiges passieren, dass ich sage, jo, ne, so. Aber das war so ein Jo-Moment, wo ich dachte, das ist, und da bin ich jetzt, je länger das zurückliegt und je mehr ich das reflektiere, bin ich schon sehr stolz drauf. So, das ist jetzt nicht so, dass ich, weiß ich nicht, hier unbesiegbar ja, durchs Land laufe. Ich bin dann eher so, alles klar, das war eine tolle Erfahrung, was das Nächste? Ja, so, das ist jetzt vielleicht auch nicht so gut als Mensch, das zu machen, weil das ist ja, irgendwann ist das Nächste halt nichts mehr, aber dass man sich vielleicht zwischendurch auf das, was man geschafft hat, so ein bisschen besinnt und das auch mehr genießt. Und das habe ich aber jetzt auch bei dem Atlas Mountain Race zunehmend das Gefühl, so einmal diese Zufriedenheit mir selber gegenüber, was ich da geschafft habe, ja, was das eigentlich für ein Erlebnis war. Ich habe ein Land, wo ich ja schon ein paar Mal war, habe ich völlig anders kennengelernt. Also da war nichts, wo ich gesagt habe, nee, doch, einmal sind wir auf war dann Straßen, da sind wir über einen Pass gefahren, da fiel mir während des Fahrens ein, dass ich hier schon mal war. So, das sind so, da merkt man, entweder man ist schon sehr alt, ja, weil man sich dann so, okay, hier war ich, dich kenne ich so. Aber das war ein Moment, den Rest, das war für mich auch komplett neu, ne, das zu sehen. Und aber ich kann diese Unterscheidung zwischen Tag, Nacht und sowas, das kann ich halt an Licht, ja, aber ich kann ja jetzt nicht mehr wirklich so sagen, dann war ich da. Das müsste ich halt auch nachgucken, wo ich dann ganz offensichtlich auf Basis von GPS-Daten und Strava war. Ja, so, und dann kann ich das so ein bisschen rekapitulieren. Aber so ist das für mich ein Erlebnis und das macht mich ungemein stolz. Also ich habe mir dann auch gleich so ein Trikot gekauft, ja, so wo halt vom Atlas Mountain Race, einfach für mich als Trophäe, ja, so, also für mich, um mich zu belohnen. Und dann werde ich damit rumfahren im Sommer und bilde mir ein, dass alle, die mir auf dem Elberadweg begegnen, wissen, ist das nicht
der ist das
98 vom Atlas Mountain Race? So.
Wie viele Stunden habt ihr geschlafen? Also mich interessiert das noch. Du kommst an, kriegst ein Bier, isst was.
Dann habe ich mich hingelegt. Tobias war noch duschen. Ich sage mal, das ist halt voll, das ist der Luxus-Wessi unter uns. Ja? So, der muss noch duschen gehen. Ich war völlig platt. Ich habe gesagt, ich lege mich da jetzt hin. Wir hatten auch, es gab kein Zimmer mehr. Die hatten eigentlich gesagt, sie haben die komplette Hotelanlage gemietet und da ist für alle was dabei. Wir kamen an, war natürlich nichts da. So, und dann haben wir in so einem Zelt, da hatten sie so Zelte aufgebaut. Und da habe ich halt meinen Schlafsack ausgerollt, mich drauf und fertig. So, und ich habe gepennt und Tobias war, glaube ich, nochmal duschen. Ich habe das nicht mehr hingekriegt, mich auszuziehen oder irgendwas zu machen und so. Da ist man dann natürlich so, dass man sagt, okay, nee.
Jetzt auch egal. Bock
drauf. Ja, ja. Okay. Dann habe ich mich am und nächsten Tobias, Morgen. War dann.
Und Tobias wollte dich auch nicht ausziehen.
Nee, so weit geht's noch nicht mit dem zarten Minzbaum, den wir da pflanzen. Nee. Nee, es wollte er auch nicht, weil das ist, also ich sag mal, ein Hoch auf Merino, ja, so, weil das ist, also ich glaube, das ist ein erheblicher Fortschritt für die Menschheit, weil es wirklich, ich habe das Zeug ja Tag und Nacht angehabt und irgendwann, auch wenn ich jetzt nicht so Körpergeruchsman bin, aber irgendwann ist dann halt auch der Punkt, wo das auch bei mir dann eigentlich nicht mehr aufzuhalten ist. Und das war mega gut. Also ich habe mich an keiner Stelle von mir selber geschämt und das will schon einiges heißen. Und ich habe das Zeug halt diese ganzen 7 Tage da getragen und das auch nicht gewaschen. Ich habe zwischendurch, ich wollte mich einmal duschen, aber dann ging das nicht, weil dann war das Wasser zu kalt. Das klingt jetzt so ein bisschen so, aber
absolutes Verständnis.
So, ja, ich wurde. Tobias hat geduscht und es war warm und ich gehe rein. Es war kalt, war natürlich klar. Es war klar. So, aber egal. So, dann, und das war super. Aber
was hattest halt du denn so alles aus Merino?
Ein Trikot. Ja, ein Trikot.
Okay.
So, der Rest ist so. Der Rest ist Wind. Das geht schon.
Okay.
Nee, das ist in Ordnung gewesen. Aber ich werde jetzt auch auf so Merino Radhose wechseln, aber weniger, weil ich den Eindruck hatte, dass das mir mehr Freunde bringt, sondern eher, weil meine Radhosen komplett zerfahren sind, also meine zweite, und ich jetzt sowieso mal so Bips ausprobieren wollte. Ich bin jetzt immer noch die Fraktion mit einer normalen Radhose. Und jetzt wollte ich mal Bips ausprobieren, weil ich festgestellt habe, dass diese Merino-Shirts, die ich mir gekauft habe, offensichtlich auf Bip ausgelegt sind, weil sie natürlich vorne kürzer werden.
Ja.
Mhm. Was bei meiner Atlas-Figur kein Problem war, aber so vielleicht perspektivisch ist ganz gut, wenn da vorne noch ein bisschen mehr von der Hose ist. Dann.
Wie lange wart ihr noch da in Marokko? Also hättet ihr Zeitprobleme bekommen mit der Rückreise? Ich glaube, beim Thorsten war das ja dann irgendwann, wäre es ein bisschen knapp geworden.
Ja, ich weiß gar nicht, wann Thorsten dann rückt. Ich hatte nur geguckt, weil wir waren schon wieder in Marrakesch, da kam er dann irgendwie reingefahren. Da dachte ich mir, Mann, da hat er aber auch günstig gebucht, jetzt so vom Flug her. Ne? So, wir waren dann 2 Tage nach, also wir haben gesagt, wir schaffen es innerhalb des Rennrahmens. Also das war für uns klar. Und wenn wir gemerkt hätten, dass wir es nicht geschafft hätten, hätten wir quasi gescratcht und wären dann auf direkten Wege zum Ziel gefahren. Also das war für uns schon immer so klar, dass wir auf jeden Fall zu der Party wollen, die wir dann am Ende verpennt haben, by the way. Ne? Also wir waren dann halt da gab es halt Essen und dann war ich so müde, dass wir dann schlafen gegangen sind. Also gar nicht so, wie man sich das vorstellt. Da waren da noch irgendwelche Tänzer und so, das habe ich alles erst danach mitgekriegt. Da war voll Hottentotten, aber ich habe gepennt. So, aber das war okay. Die haben gesagt, okay, am Tag danach war dann der Transfer nach Marrakesch, das wurde so angeboten, das gesagt wurde, weil das Ziel war ja südlich von Agadir, dass man wieder zurück nach Marrakesch kommt. Mein Flug ging auch aus Marrakesch. Und den Tag drauf ging dann der Flug.
Okay.
So. Das heißt, also da haben wir uns ein bisschen Platz gelassen. So würde ich das auch immer machen, ne? Dass du genug Puffer hast, so, und dann ist fein.
Habt ihr die Zeit, hast du dann mal von Marokko da noch was gesehen oder hast du dich einfach echt nur Hotelzimmer und erholen?
Achso, wir waren ja dann in der Innenstadt von Marrakesch und dann sind wir da nochmal rum und haben Gewürze gekauft für unglaublich viel Geld. Wir dachten am Anfang, der hat uns verarscht, aber das stimmte schon, das haut schon hin. Und Tee und sowas und haben uns halt die Altstadt nochmal so ein bisschen treiben lassen. Aber du hast halt, also ich habe in der Zeit habe ich sehr viel von Marokko gesehen, ja, das ist dann auch okay. Viele sind länger geblieben, ja. Die haben dann eine Woche noch drangehängt und sind dann zum Beispiel vom Zielort mit dem Fahrrad zurück nach Marrakesch gefahren, haben sich dabei noch was angeguckt. Dann zum Beispiel Bengt, den ich schon mal erwähnt hatte, da aus Berlin, die sind zum Atlas Mountain Race gefahren, also sind, glaube ich, bis Spanien irgendwie gereist und sind dann von Spanien aus, das waren, glaube ich, nur so 1500 Kilometer, dann bis Marokko geradelt zum Race hin, haben dann den Race gemacht und dann wieder zurück, so, also gut, aber ich habe halt so mein Zeitfenster lässt das halt nicht zu, ne? So,
also, ja, klar, also bestens nachvollziehbar, also finde ich zumindest.
Aber dafür ist dieser Race auch zeitlich super gelegen, ehrlicherweise. Also vom Umfang her, ich habe vielleicht 10 Tage oder sowas. 10 Tage, 10 Werktage habe ich, glaube ich, mir freigenommen. Also ist okay, so 2 Wochen. Und da passt das alles rein. Und man kann das noch enger nähen. Ne? Du kannst auch sagen, okay, ich komme definitiv dann an und am nächsten Tag fliege ich dann von Agadir zurück oder mache das irgendwie anders. So, das kannst du alles machen. Es war auch jemand dabei, der sagte, okay, ich habe nur 5 Tage Zeit. Ich muss in 5 Tagen ankommen, weil ich muss dann zurück. Ich muss noch eine wichtige Arbeit abgeben oder sowas. Okay, muss halt schneller fahren. Ne? So. Wenn du meinst.
Ja, wie man sich bettet, so liegt man. Ne?
Ja, genau.
Ganz einfach gesagt. Was ist denn, also ich kenne das von mir zumindest, wenn man sich auf irgendwelche Veranstaltungen vorbereitet hat früher mal und so dieses Loch, in das man fällt, hattest du das oder warst du direkt so wieder in den Alltag drin? Ich finde ja gut, wenn man sich direkt mit irgendwas Neuem beschäftigt, vielleicht auch ganz was anderes. Mhm. Oder kam dann schon so, ich weiß noch, der Harald hat das damals nach der Geschichte.
Der Blues.
Ja, genau. Kam das?
Wie gesagt, ich bin da nicht so veranlagt. Für mich ist das immer so, alles klar, das war schön, ich habe das auch gut verarbeitet. Ich habe mich auch gefreut, dass dann quasi da mir die Bilder anzugucken und mit Tobias so zu schnacken. Wir machen auch einen Vortrag, ja, so, also das klingt jetzt auch wieder größer, als es ist, aber wir bauen gerade so ein paar Sachen zusammen, weil wir dann in Hamburg nochmal so ein bisschen erzählen wollen, was wir da erlebt haben. Aber so einen Blues habe ich eigentlich nicht. Viel eher geht es jetzt so darum, okay, was machst du jetzt mit diesem hochgezüchteten Körper? Ja, so. Das wäre doch viel zu schade. So, und dann geht dann automatisch in das Kopfkino und so überlegst du, okay, was kriege ich dieses Jahr noch hin, ohne dass die Büchse durchgeladen wird zu Hause.
Ich habe mal mit Jan Ulrich gesprochen, nachdem er 2006 von der Tour ausgeschlossen wurde. Der war ja im Prinzip auch der hochgezüchtete Körper.
Ja.
Der ist sehr viel geschwommen dann. Vielleicht auch so ein Abklingbecken.
Ne? Ja. Ja, ne, ich fahre ja hier auch viel Fahrrad, ne? So, also ich bin ja da immer, wenn ich in Hamburg arbeite, dann fahre ich da ja immer mit dem Fahrrad hin, so, da komme ich schon auf meine Kosten und mache dann so meine Touren und so. Ich werde jetzt auch im Sommer nochmal mit meinem Ältesten so eine Tour machen und so. Also das passt schon da. Mir wird nicht langweilig, weil ich mache sehr gerne dieses Fahrradfahren, aber ich bin halt auch sehr gerne zu Hause und ich arbeite auch sehr gerne. Also mein Job, der macht mir halt Spaß so. Deswegen, ich fahre jetzt nicht in so ein Loch und habe dann so, oh, und Mensch, take me back und so. Weißt du, ist ja immer so, wenn Instagrammer nichts mehr haben, was sie posten können, dann kommen ja diese take me back, ne, so, Sachen. Dann guckst du da und dann kommen irgendwann mal Bilder mit Sprüchen drauf. Ne?
Und dann vor 5 Jahren.
Ja, genau, das kommt so. Und dann so sprich mit Freitag ist der 5. Tag der Woche, click like, when you agree und so eine Sache. Dann weißt du schon, okay, das geht langsam bergab da. Das gar nicht. Also da habe ich auch so, also das, mir geht es jetzt eher darum, Und dann kommen wir zu dem, was ich da Christian bitten wollte. Ich hatte dann so überlegt, oh, vielleicht könntest du jetzt, weil ich habe dann, das Fahrrad war ja alles ganz und so, da war ja nichts, ist nichts kaputt gegangen. Ich hatte nur hinten, ich greife jetzt, glaube ich, deine Agenda so ein bisschen vor, aber.
Das ist egal. Die habe ich eh schon aufgegeben.
Also, ja, also wir hatten keine Wehwehchen, gar nichts, sondern an Rädern alles in Ordnung, Ausrüstung, alles in Ordnung. Ich hatte nur, weil ich ja immer ein bisschen schneller die Berge runtergedonnert bin, hatte ich natürlich immer sehr viel Steinschlag so dran und rechts und links. Ich habe da nicht so ganz drauf geachtet. Und dann war die Schaltung so ein bisschen verstellt und ich dachte, das Schaltwerk wäre verbogen und habe das so ein bisschen hingebogen. Und dann habe ich aber festgestellt, dass einfach nur durch das Gerüttel die ganzen Einstellschrauben einfach nur locker geworden sind. So, dann hat es aber schon zu spät, weil ich hatte das Schaltwerk so ein bisschen angebogen, weil ich zuerst dachte, das Schaltauge wäre verbogen und dachte, naja, wisst ihr, man ist ja manchmal so. Egal, das Ding hat dann funktioniert, es war alles kein Problem und zu Hause habe ich jetzt halt festgestellt, okay, das Schaltauge ist eigentlich ganz, das kann ich hier aus- und einbauen bei dem Salsa, das ist ganz, aber das Schaltwerk hat halt ein Problem.
Darf ich kurz da eine Sache Frage stellen? Das, weil da wollte ich gerade, das Salsa, weil da wollte ich gerade mit dem Schaltauge, weil du gerade schon darüber gesprochen hast, hat das ein Schaltauge, also ist das war doch das Fargo, ne?
Das kannst du austauschen. Das nennt sich Alternator oder? Dropout.
Warte mal. Ah, ja, genau. Das hat diese schwarzen, wie heißt die nochmal? Argonaut oder irgendwie sowas, ne?
Nee, Alternator.
Dropout. Mit A wenigstens. Mit A am Anfang.
Genau. Ja. Da gibt es halt unterschiedliche Varianten. Ich habe jetzt gesehen, ich habe eine, da ist so ein Ding dran für Schutzbleche oder so. Und jetzt mein Ersatzschaltauge, was ich mit hatte, das hat das nicht dran. Habe ich jetzt nur mitgekriegt, weil ich die verglichen habe, ob das eine verbogen ist oder nicht, aber das ist alles in Ordnung. Und da ist halt, das Schaltwerk ist jetzt so ein bisschen, das XT-Schaltwerk ist halt offensichtlich, hat einen Hieb weggekriegt und ich baue das jetzt um. Ich habe hier nochmal Rival 1, da baue ich das jetzt darauf um. Und dann habe ich mir aber gedacht, könntest du ja dann vielleicht doch auf SRAM Access ETAP, ja, kannst du dann, also wenn, dann kann man das ja gleich richtig machen, so. Und dann habe ich mir das schon mal ausgerechnet und dachte ich mir, da ist die Chance, erschossen zu werden, noch mal höher. Deswegen war jetzt mein Ausweg, Christian, du müsstest dir das doch mal an dein neues Rad vielleicht dranbauen, weil dann verkaufst du es ja auf eBay, weil das nicht funktioniert und dann kann ich es kaufen.
Ja, hört sich nach einem guten Plan an.
Für alle Beteiligten.
Ich habe das Geschäftsmodell verstanden. Würde ich sagen.
Ja.
Und ach so, und das wollte ich auch noch sagen, weil du hattest ja nochmal berichtet von deinem Erlebnis mit der Shake Dry. Ich habe die ja auch. Ich finde die mega. Ja. Ich hatte die auch die ganze Zeit dort an. Alles gut. Ich habe dann auch hier dem Haushaltsvorstand auch mitgeteilt, dass die Shake Dry bitte nicht mit anderen Sachen zusammengewaschen wird. Und also ich habe bislang gute Erfahrungen gemacht und alles super und so. Aber das war nochmal ein guter Hinweis, dass man das vielleicht... also wenn das denn stimmt, ja, wenn das jetzt nicht eine Ausrede von Gore war, weil sie sich den Lochfraß nicht erklären können, weil das einfach der gemeine Gore-Wurm war, ja. Den habe ich eigentlich im Verdacht, dass man das zumindest ausschließt. Aber das Ding, also das Konzept Shake Dry an sich finde ich mega. Ich meine, das Ding wiegt 80 Gramm, das ist super, das habe ich hier im Hamburger Regen, ich habe das im Training die ganze Zeit angehabt, das ist, also
Ich will
mal ein Loblied ausbringen.
Ja, es funktioniert erschreckend gut. Ne?
Ich finde auch bei solchen Sachen, um das mal, da hatte ich gestern auch eine ganz kurze Konversation über teure Produkte grundsätzlich. Man muss es halt auch immer, also das gilt ja für alles oder vieles. A, entweder mit einem Wiederverkaufswert, also da ging es um ein Kinderrad für 400 Euro. Ja, ist viel Geld für ein Kinderrad, gebe ich auch, ne? Also braucht man ja gar nicht drüber reden. Aber wenn du dieses Kinderrad für 400 Euro vielleicht anderthalb Jahre fährst und danach dann wieder für den Wiederverkaufswert von 200 Euro verkaufst, dann muss man das vielleicht auch wieder relativieren für ein vernünftiges Produkt. Und auch die Shake Dry, ne, oder jedes Produkt, was entweder eine sehr lange Lebenszeit hat oder sehr viel genutzt wird innerhalb von kurzer Zeit, dann rentiert es sich auch. Ne? Also das.
Kinder kosten, bis sie 18 sind, 150.000 Euro ungefähr. Ich glaube, dass da auch ein erheblicher Teil schon für Fahrräder mit eingerechnet
ist. Ist das starkes Exponential oder ist das?
Also meiner Theorie nach geht das bis 18, kosten sie 10.000 und dann geht's los.
Obwohl, das heißt,
bei meinem Ältesten, der zeigt mir jetzt schon immer irgendwelche, der ist Basketballer und dann ist es immer hier, guck mal, die Air Jordan, dann sage ich, ja gut, das sind da aber, guck da mal, das sind 150 Euro und so wie du wächst, sind das 3 Wochen, die du die tragen kannst. Und dann bist du draußen.
Gibt's auch bei Deichmann.
Also als ehemaliger Basketballer kann ich dir sagen, dass ich mir die damals aus den USA noch habe mitbringen lassen. Sei froh, dass du seinem Sohn sie hier kaufen kannst.
Ja, dank Corona bin ich nämlich jetzt nicht in den USA. Das wurde ja auch schon entsprechend angemerkt, weil ich ja eigentlich sonst eben da auch entsprechend Trikots und ich kriege immer Aufträge, was ich da basketballmäßig machen soll.
Ja.
Aber gut.
Habe ich mir auch Aufträge verteilt. Also kann ich deinen Sohn nur vollkommen unterstützen und das unterschreiben, was er mir da vorlegt.
Naja, der spielt jetzt in der Hamburger Auswahl, also Landesauswahl sogar. Der spielt erst seit 11 Monaten Basketball. Also ich bin gerade stolz.
So. Ja, das.
Keiner. Hat er sich ein Trikot verdient, kriegt er leider nicht, weil ich nicht in den USA bin. Na gut, ja. Ist aber auch schön. Hilft ja allen.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Genau, wir waren. Ach so, das wollte ich noch sagen, Christian, wegen Axis, ETAP, bla 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 und so. Interessanterweise, weil wir gerade so eine Diskussion noch in diesem Atlas Mountain Race Diskussionsgruppe haben, es sind einige mit dieser Schaltung gefahren und keinerlei Probleme, gar nichts. Also vor allen Dingen auch in dem Gelände die Tatsache, dass das Schaltwerk sich halt automatisch bei Schlag quasi in eine Position fährt, ein bisschen nachgibt, ne? Was ja die Mechanischen nicht so machen, wie ich jetzt feststellen konnte, dass sie das hätten besser machen sollen. So. Und wo es Ausfälle gab, war bei DI2. Ach, also alle elektronischen Schaltungen während des Atlas Mountain Races, die wohl offensichtlich Probleme gemacht haben, waren DI2s. Das muss jetzt nichts heißen. Das war nur ganz interessant, weil wir, es kam dann einer, sagte, naja, nee, also Leute, ich würde das halt nicht machen, weil er hat ja gehört, da sind auch einige, hatten Probleme mit ihren elektronischen Schaltungen. So, naja, das waren aber alles DI2s. So, das ist aber immer mit dem Vorbehalt, es kann auch nicht sein, ja, so, aber das fand ich ganz interessant. Und deswegen bin ich drauf gekommen und sagen, okay, man kann ja auch mal darüber nachdenken, die Schaltungen sind schon in dem Bereich und auch schon von dieser Haltbarkeit. Und jetzt so für die nächsten Sachen war ich jetzt am Überlegen kurzzeitig. Aber man kann ja dann, ja, wenn man sich den Einkaufskorb voll gemacht hat und die Gesamtsumme sieht, dann kann man dann sagen, oh, na, der, da recherchiere ich noch mal ein bisschen.
Wundert man sich, dass man so viel Gutes von der DI2 hört, ne? Aber andererseits, die werden wahrscheinlich auch noch x-mal mehr verkauft als die SWAM-Komponenten und die meisten werden wahrscheinlich auch nicht so super lange Touren damit fahren.
Ja, oder diese Art von Touren, ne? Diese Belastung. Aber ich fand das ganz gut, dass die MTB-Version von SWAM dann offensichtlich gute Dienste leistet und dann viele fahren das halt Dropbar vorne die Force, ne, und ETAP und hinten dann XX1 oder sowas, die MTB-Entsprechung, um dann die hohen Gänge zu kriegen.
Ach, das kann man kombinieren?
Mhm. Ja, das ist ja das Mullet-Ding. Es gab ja von Rose dieses Backroad, das hieß auch Mullet und da haben sie genau das gemacht, vorne eine Force dran gebaut und hinten den MTB-Käfig und fertig ist. Anders kriegst du es ja nicht geschalten und deswegen habe ich mich ja monatelang damit beschäftigt, wie ich eine Road-Schaltung mit einer MTB-Schaltung kompatibel bekomme, die ja seit 11-fach nicht mehr miteinander reden wollen mit ihren Zuglängen.
Ja, es gibt auch von JTAG und Shiftmate.
Und den habe ich eingebaut. Und damit schalte ich nämlich vorne mit einer SRAM Rival hinten ein XT-Laufwerk auf 1150 ohne Probleme, bis halt der Stein kam. Jetzt werde ich ein Rival-Einfach-Schaltwerk hinten vielleicht mit Roadlink dazu bringen, dass es das macht. Und das Rival-Schaltwerk alleine macht schon ohne irgendwelche Hilfsmittel 1146.
Roadlink oder Goatlink?
Roadlink.
Okay, das muss ich gestehen.
Also nicht die G, sondern den G. Ray.
Okay. Das wüsste ich jetzt auch, wenn ich nicht, das hätte ich ja nochmal nachgucken müssen. Fällt mir in dem Zusammenhang ein, weil ich weiß, damals hatte der Markus da noch Probleme mit den Händen. Hattest du durch das viele Schalten nach den Tagen Probleme an den Händen irgendetwas, Gefühl,
weg? Also ich nicht. Tobias hatte so mit den Händen Probleme. Einmal, weil er bei seiner Haut sehr reagiert auf diese Temperaturschwankung. So, das war dann so ein bisschen bei ihm aufgeplatzt. So. Und er konnte die am Ende auch nicht mehr so richtig zusammen machen. Es war sehr lustig. Das ist das kenne ich noch, als ich auf dem Bau gearbeitet habe als Student, wenn du zu lange im Zement rumgemehrt hast, dann spannt er die Haut so, ne? So und ist so trocken. Und so war das dann auch. Also meine Hände taten auch weh, das war auch alles ein bisschen mehr geschwollen, so durch die permanente Belastung. Aber das Schalten hat jetzt kein Problem gemacht. Das war aber auch tatsächlich eine Überlegung, die ich zwischendurch hatte, dieses bei einer elektronischen machst du ja nur Tipp. Du hast ja weniger Schaltaufwand als jetzt bei einer mechanischen, aber ich fahre jetzt eine einfach, elffach, ja, also das, ich schalte jetzt auch nicht irgendwie permanent, aber du bist schon viel am Rummehren und Schalten so, aber ist okay. Und gegen dieses Wackeln, ich habe da so einen alten Paris-Roubaix-Trick, nenne ich den, angewendet. Ich habe oben einfach doppeltes Lenkerband nochmal auf die Fläche gepackt. So, ne? Die fahren ja teilweise mit doppelt oder dreifach Lenkerband sogar da. Das habe ich mal ein altes Lenkerband einfach drunter gelassen und dann da drüber geleiert und so. Das war ganz gut nochmal.
Gibt es sonst noch irgendeinen Tipp, wenn du jetzt mal, wenn irgendeiner unserer Hörer sich sagt, ich möchte so einen Kram auch mal machen, so der ultimative Tipp, sei es jetzt emotionaler, gedanklicher, Kopfsache, Materialsache, Herangehensweise, so das na, was glaub, jemand mitnehmen sollte, der sich mit sowas beschäftigt, aber bis jetzt vielleicht noch nicht den Mut hatte, sich damit so konkret auseinanderzusetzen.
Na, also ich glaube, wenn ich am Anfang stehe und mich das so interessiert, ich aber jetzt noch nicht, also jetzt gesetzt den Fall, dass man überhaupt zugelassen wird für so eine Art Rennen, ich würde halt so im Vorbereiten so ein paar Sachen dann machen. Ne? Es gibt ja in Deutschland so viele Events dieser Art von, weiß ich, Taunus Bikepacking, Main Franken Graveler, bla bla bla, so, also Trans Germany und so, das ist ja, gibt ja ganz viele Möglichkeiten, sich da mal so ranzutasten, ohne eben auch diesen Race-Druck zu haben oder auch diese Herausforderung, das mache ich aber in Anführungszeichen, weil tatsächlich neigt man dazu, sowas wie Main Franken Graveler oder Taunus Bikepacking oder also Bikepacking Franconia dann zu unterschätzen, nur durch den Fakt, sie sind ja bei uns, kann ja nicht so schlimm sein, aber bei Marokko, ja, so. Wenn du dann aber auf die nackten Zahlen guckst, sind die sich durchaus ähnlich. Also da geht es auch echt zur Sache, ne? So, das darf man nicht unterschätzen, aber haben halt den Vorteil, sie sind halt zugänglicher, ja, einfacher zu erreichen. Du bist halt auch nicht in fremden Gefilden, sondern in einheimischen Gefilden und kannst dich daran rantasten. So, das wäre so das Erste, dass du erstmal guckst, ist das was für dich? Ja, dieses, das ist halt nicht ein Tag lustig mit Freunden fahren oder es ist auch nicht drei Tage lustig mit Freunden fahren und abends schön Feuer und was man halt so unter Bikepacking-Romantik manchmal im Walden-Magazin versteht, sondern das ist halt so ein bisschen. Das ist halt nur fahren, ne? So, also wenig Romantik, viel Arbeit. So, Ehe, ja, so.
Und ein zartes Männchen.
Ja, ne, siehst du, so. Und das muss man halt wissen und da kann man sich halt auch drauf vorbereiten und das so kennenlernen. So, dann wäre mein zweiter Tipp, wäre tatsächlich, mach dir einen Plan. Ja, also du musst dich halt echt gut kennen und dann machst du einen Plan und dann bleib auch, also dann versuch auch diesen Plan durchzuhalten und weich halt nur ab, wenn wirklich echt, wenn es gar nicht mehr anders geht. Ne? So, dann, wir hatten auch so, wenn es gar nicht mehr anders geht, dann würden wir halt auch die Nacht durchfahren. Mhm. Aber diese Option haben wir uns halt bis zum Schluss offen gelassen für den Fall, dass wir es gebraucht hätten. Ne? Also sowas. Aber dieses misst dich ruhig, du hast ja jetzt mit Strava und weiß ich was immer die Möglichkeit, dich auch von datenseitig so gut kennenzulernen, dass du ungefähr weißt, wie du unter welchen Bedingungen performst und dann kannst du daraus halt schon gewisse Gesetzmäßigkeiten ableiten, die dir dann auch helfen, gerade bei Vorbereitung auf so ein Rennen. Dann würde ich sagen, also in meinem Beruf heißt das manchmal so Overpreparation. Ne? So manche Leute brauchen eine Overpreparation, wo du weißt, 50% sind völlig sinnlos, ja, aber sie brauchen es halt irgendwie. Mhm. In dem Fall finde ich das auch nicht schlecht. Also es gibt natürlich immer die Geschichte mit dem, hey, bis vor zwei Tagen wusste ich ja noch gar nicht, dass dieses Rennen ist, dann habe ich mir von meinem Opa so ein Klapprad und dann bin ich halt das gefahren und bin Erster. So. Ja, diese Geschichten gibt es auch, aber das ist halt sehr unwahrscheinlich. Und ich glaube, dass sehr viel Overpreparation ist gar nicht so schlecht. Das fängt bei der Strecke an, also setz dich, ich bin da auch nicht so der Held. Ne? Ich gucke da halt drauf, sag mir, ja gut, alles klar, ich fahre den Track ab und da kommt halt ein Berg und wenn ich weiß, dass dieser Berg so und so lang ist und die Beschaffenheit hat, ist der Berg trotzdem noch da. Ich muss ihn halt fahren. So gehe ich halt dran. Tobias ist da halt anders. Er sagt, nee, pass auf, wenn wir uns ein bisschen mehr damit beschäftigen und so, dann können wir das auch ein bisschen besser taktisch planen anders sehen und das motiviert dann wieder anders. So, also das lohnt sich schon, da tiefer reinzugehen, das ein bisschen genauer zu betrachten, weil dir das auch Sicherheit gibt in deiner Planung. Und dann das ganze Thema auch Fahrrad. Ich habe ja so viel Zeit damit verbracht, Sachen anzubauen, zu optimieren, wieder abzubauen, festzustellen, dass manche Sachen gar nicht gehen. Deswegen habe ich halt auch dieses Rivalschalter. Also müsst ihr jetzt denken, so, warum hat denn der jetzt das Zeug alles da? Das habe ich deshalb da, weil ich schon immer zweigleisig geplant hatte. Ich gesagt, ich probiere das mit diesem XT beispielsweise, das hinzukriegen. Ich will unbedingt 11,50 fahren. Ich versuche das hinzukriegen. Wenn es nicht funktioniert, weiß ich nicht, verkaufe ich es halt oder ich habe es halt dann in den Sand gesetzt, aber diese Auseinandersetzung, diese Zeit brauchst du und das Fahrrad einfahren, also selbst ein Fahrrad, was ich schon lange habe, würde ich da auch nochmal ganz anders, also würde ich nochmal wie neu betrachten, ne? Und für all das, was kommt, ich würde das Salsa, was ich jetzt habe, immer wieder auch neu betrachten und dann wieder neu aufbauen und anders anpassen.
Anders konfigurieren, so. Ja.
Ja, ich würde jetzt zum Beispiel auch ein Aerobar draufsetzen.
Ja, ich glaube, das hängt aber auch von der Strecke ab. Also so wie, was ich jetzt von Bildern oder von Aufnahmen gesehen habe, wäre das für die Strecke 40% oder nee, wie viel Prozent waren es? 25% Straße. Für diese 25% lohnt sich das, mehr Gepäck mitzunehmen? Ich weiß es nicht.
Ich würde jetzt rückblickend sagen, ja, weil es gab durchaus Momente, wo ich diese Strecke, wo ich auch fahren konnte, einfach so auch für Entspannung genutzt hätte. Und da fehlte mir dann vorne die Möglichkeit, ne? Also, dass du den Körper auch ein bisschen anders legen kannst und dich dabei entspannen kannst. Da geht es mir gar nicht so sehr windschnittig, irgendwo noch einen Kilometer rauszuholen, sondern eher darum, dass ich nochmal eine andere Position meinem Körper anbieten kann, um zu entspannen. Gerade weil, was den Schulter- und den Rückenbereich angeht. Ich habe da sehr komfortabel drauf gesessen, keine Frage. Es war auch wunderbar. Ich wollte eigentlich auch, hätte ich das Fahrrad alles zeitlich eher bekommen, wäre ich auch nochmal zu so einem Bikefitter gegangen. Ja, einfach A, weil es mich interessiert, ja, und B, weil ich glaube, dass da sicherlich nochmal das ein oder andere rauszuholen wäre, aber das ist mir jetzt, also bei dem Track in Marokko, da gab es schon ein paar Mal so den Moment, wo ich dachte, ah, jetzt hätte ich gerne so ein Ding, wo ich mich einfach jetzt hinlegen kann und fahre jetzt halt die 40 Kilometer so.
Ja, ich hätte das auch nicht gesehen wegen Geschwindigkeit. Also ich kenne das selber von mir, ich habe das ganz, ganz früher bei Marathons auch gemacht, dass ich mir so ein Ding dran geschraubt habe, nur für den Marathon, einfach mal um so eine andere Position zu haben, ne? Die Arme, Handgelenke zu entlasten.
Also ich habe Gewicht zum Beispiel, weil du es angesprochen hast, ich habe schon sehr aufs Gewicht geachtet jetzt so, ne, bei dem Fahrrad, also habe das echt optimiert, was dahin geht, auch das Gepäck dann vor allen Dingen. Ne. Ich hatte glaube ich dann ohne Essen und ohne Wasser hatte ich 9 Kilo oder so und da war dann halt Schlafsack und Biwaksack und Werkzeug und Apotheke und weiß ich was alles mit dabei. Also ich habe das schon sehr hart reduziert so. Rückblickend würde ich sagen, also das ein oder andere Gramm mehr oder weniger, das hätte es jetzt auch nicht gemacht. So, ne, das ist schon okay. Ich würde jetzt, also das Licht finde ich okay, was ich sagte, dieses IQX, aber ich würde mir jetzt halt da auch nochmal ein anderes holen, was nicht SDVO-konform ist, sondern ein bisschen mehr Licht macht und noch einen integrierten USB-Lader hat, weil ich hatte sonst immer einen USB-Lader, ich habe den nie gebraucht vorher und jetzt habe ich gemerkt, okay, also ich hätte gerne nochmal ein anderes Licht doch nochmal und wenn, dann gerne dann nochmal einen USB-Lader mit drin, just in case so fürs Nachladen. Ich hatte 2 Power-Akkus mit 20.000er, die haben mehr als gereicht. Ja, ich habe die nicht leer gekriegt jetzt so in den Tagen. Ich habe nicht nachgeladen sozusagen, aber ja, da würde ich Licht ist immer wichtig. Also in Licht, da kann man gar nicht genug investieren. Deswegen Lupine, ja, oder die ach, weiß nicht mehr, wie die heißen da aus UK. Egal. Oh. Sind auch so lupinemäßige Lichter, die da halt die Flugzeuge vom Himmel holen. Das lohnt sich schon. Also nachts gerade, du musst halt echt alles sehen können.
Ja, das.
Hattest du gar keinen Dynamo?
Doch. Habe ich.
Doch, für die Beleuchtung dann nur.
Und ja, das Licht hat, das war völlig okay, aber wenn du schiebst, dann ist irgendwann vorbei. Die IQX ist auch gut, wenn du schiebst. Die macht gutes Licht. Aber ich hatte dann noch meine Stirnlampe mit den 900 Watt. Ne? Also die macht dann, die leuchtet dir halt den Berg weg, so wenn es drauf ankommt. Aber das ist der Vorteil von diesen anderen Lampen da, so Lupine-Style, als auch die Lampe, die ich jetzt gerade im Blick habe, die wird über Nabendynamo angetrieben. Macht, glaube ich, bis zu 700 Watt?
Lumen?
Lumen?
Watt, ja, glaube ich.
Also alles, was ich immer Watt gesagt habe, heißt jetzt Lumen oder andersrum. Keine Ahnung, ich bin.
Ja, okay.
So. Und du kannst die aber auch, wenn du zum Beispiel schiebst und der Dynamo gibt nicht genug Strom, kannst du die auch an einem Power-Akku anschließen und dann macht sie konstant Licht. So, also das ist. Das sind so. So ein paar Überlegungen, die ich jetzt mal, das kostet auch wieder die Hölle, es kostet wieder $350 oder sowas, ne? Wo sich natürlich jeder Außenstehende sagt, was, du hast ein Fahrradlicht für 300, was ist denn bei dir kaputt, ja? Für, glaube ich, 2 Fahrräder. Aber da sage ich, ja, das ist der Hau, den wir alle haben.
Ja. Und den auch hoffentlich viele unserer Hörer hier haben. Oder gehe ich von aus? Genug.
Ja. Jetzt eine letzte Frage. Man kann es ja auch ständig aufs Neue optimieren. Ne? Also
absolut, das entwickelt sich auch permanent weiter. Ne?
Mhm. Eine letzte Frage möchte ich dich zitieren. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um mit meiner Familie über das Silk Road 2021 zu sprechen?
Ja, das habe ich jetzt mittlerweile schon gemacht.
Ach!
Ja, ich muss es, glaube ich, noch mal präzise formulieren. Aber es ist bekannt. Und es ist, so wie ich bislang die Signale deute, ist es jetzt auch akzeptiert. Es kann, ich weiß noch nicht genau, ob es einfach kapitulieren ist oder ob es akzeptieren ist. Das muss ich noch rauskriegen, aber ich tendiere zu zweiterem. Jetzt liegt es halt daran, ich befinde mich gerade im Gespräch mit meinem Arbeitgeber über unbezahlten Urlaub. Das ist prinzipiell möglich, so, das ist auch nicht das Thema, so, das müsste eigentlich auch funktionieren. Und wenn da quasi grünes Licht ist, dann werde ich nochmal das finale Gespräch suchen und dann werde ich mit Tobias zusammen dem Nelson schreiben und mich schon mal anmelden fürs nächste Jahr für den Silk Road Mountain Race. Ja, das stimmt. Also ich werde dieses Rennen so oder so mal fahren. Ich hoffe sehr, dass ich das im nächsten Jahr machen kann. Und dann zusammen mit Tobias, und das wird dann nochmal ein anderer Schnack. Also weil wir dann dort, ich meine, in Marokko, es hat jetzt nicht einmal geregnet, es lag halt Schnee irgendwo mal oben beim ersten Berg, ne? Man hätte auch, also wir haben eigentlich alles erwartet, so Schnee, also aktiver Schneefall oder manchmal auch Regen und so, aber wir waren da jetzt gesegnet, es war kalt, aber es war immer trocken, und in Kirgisistan ist es eher kalt und nass. Und du hast halt Wetterschwankungen, ganz offensichtlich wie auf Island, und bist dort dann aber nicht mit dieser Infrastruktur gesegnet wie auf Island. Ja, das ist ja da, was das angeht, das ist ja ein Paradies, da kannst du eigentlich gar nicht, kann ja nichts passieren. Und das ist halt in Kirgisistan nicht so, und du hast diese Höhe. So, und das ist für mich jetzt nochmal die Herausforderung, diese Höhe. Ich habe auch schon geguckt, es gibt auch so Hotels, die offensichtlich auch für so Sportler sind, und die haben auch Höhentrainingsmöglichkeiten. Ich kenne das noch aus DDR-Zeiten, diese Überdruck, Unterdruck kann man da so, das war schon möglich.
Das kannst du ja auch zu Hause gerne. Im Schlafzimmer, also wenn du schon mal so Sachen vorträgst, das kann man, ich weiß, das ist auch...
Was ist das für Spielchen, Christian?
Das ist
der Tüte über dem Kopf oder was? Ich trainiere für ein Silk Road Mountain Race. Ja, Schatz, alles klar.
Nee, es gibt doch Profis, die haben ihre, ich glaube sogar, da muss ich auch wieder den Jan Ulrich zitieren, ich glaube, der hatte sich auch so eine Kammer gebaut, ne, wo der dann mit weniger
Sauerstoff... Er hat 30 Zigaretten gekauft.
Ja, das ist das größte Versagen von Jan Ulrich überhaupt. 999 und macht die 1000 nicht voll.
Ja, ganz genau.
Ganz schwaches.
Fehl dich, du Sau. Da hätte mal einer, da hätte auch einer sein sollen.
Aber, da hätte noch einer die Lunte dran halten müssen.
Genau, der arme Mensch.
Ja, das stimmt.
Es gibt, also wenn du im Internet guckst, es gibt auch ganz interessante Selbstbauanleitungen für so eine Atemgerät. Also da bin ich mir am Ende auch nicht so sicher, ob das aus nur so einer rechten Prepper-Szene kommt, was du
oder
dir
da
vor Nüschel schaltest. Oder Fetisch, ja, aber Hauptsache es hilft. Ja, also Fetisch wäre ja wieder okay, dann laufe ich halt rum wie der Lederzombie, ja, aber habe dann zumindest meine Blutkörperchen angereichert. Also da müsst ihr halt mal gucken, aber es gibt halt auch, ich hatte jetzt auch mit so ein paar Leuten, die beim Silk Road gefahren sind, gesprochen, da gibt es halt auch die Möglichkeit, weiß ich, du bist halt ein paar Tage eher da, und da ist um die Ecke ist so ein Nationalpark, da kann man halt hochfahren, und dann pennst du da halt ein, zwei Nächte oben und hast dann schon mal eine Grundakklimatisierung, und dann geht's los. Ich reagiere jetzt auch auf Höhe nicht so. Also ich bin ja schon zum Mount Everest Basecamp mit dem Fahrrad gefahren und so, und in Tibet, und da habe ich jetzt auch nicht so auf Höhe reagiert.
Okay.
Obwohl man da einschränkend sagen muss, ich bin nicht von 0 auf 4000 irgendwie in einem Tag. Ne? Ich glaube, das ist nochmal was anderes. Das wäre ja dann quasi, wenn du nach Kirgisistan gehst, dann bist du ja sofort auf einer Höhe, die jetzt hier für mich Hamburger quasi ungewohnt ist. Ich bin das ja damals mit dem Fahrrad alles gefahren, so, und dann bist du halt da langsam hochgekommen, ne? So, und hast dich permanent akklimatisiert. Aber mit Höhe an sich habe ich jetzt nicht das Thema. Auf der anderen Seite, es gab halt auch viele Teilnehmer beim Silk Road Mountain Race, die eben nicht diese umfangreiche Akklimatisierung hatten, ja, und trotzdem das Ding gefahren sind. Ich glaube, das ist eine Veranlagungssache, aber das
ist etwas,
damit muss ich mich halt jetzt beschäftigen.
Es sind halt 1800 Kilometer Und die haben dann nochmal 30.000 Höhenmeter drauf. Das muss man einfach.
Und du hast 14,5 Tage Zeit. Und das zeigt dir ja jetzt schon mal, dass du, also klar ist es ein bisschen länger, aber die Zeit ist halt doppelt so lang wie beim Atlas Mountain Race.
So kann man sich das schön rechnen, das stimmt.
Ja, ne, es sind pro Tag, also bei der Strecke in diesem Jahr sind es pro Tag, musst du so im Schnitt 2.500 Höhenmeter hinlegen. Das klingt jetzt erstmal machbar, aber wenn du dir alleine die erste Etappe auf Komoot, gibt es ja schon die Route, anguckst, dann bist du auf 50 Kilometer, glaube ich, 4.500 Höhenmeter wirst du los. Und das musst du erstmal hinkriegen. Und die starten diesmal auch abends, das heißt also, da ist nicht mit ich fahre tagsüber und so, sondern du bist abends schon unterwegs und das heißt also, du wirst die erste Nacht vermutlich durchfahren und den ersten Tag und dann erst wieder pennen. So. Und du hast halt gleich diese 50 Kilometer, dann wird es wohl ein bisschen angenehmer.
Also ich habe es jetzt offen. Dann kommt also ich würde die zweite Etappe würde ich nehmen.
Ja, zwischendurch kommen so Sachen, wo du sagst, ja klar, packe ich ein. Aber du machst ja die Rechnung ohne die Höhe und ohne Wetter.
Ja, aber 100 Kilometer und mit 720 Höhenmeter hoch und 3150 Höhenmeter runter.
Das sind für mich Honigfallen. Ich habe in Marokko, für 10 Kilometer habe ich teilweise 3 Stunden gebraucht. Also das ist, und
ja, ich würde aber
lieber Blatt den Papier, Tag, sagst du dir, pff, geht doch, aber nee.
Den Tag 2 mit 3100 Höhenmeter runter nehme ich lieber als Tag 1 mit 2100 hoch oder gar Tag Nummer 3 mit 4600 hoch. Also,
super, ne?
Ja.
Und dann hast du halt, das ist ja dann auch, also, das ist ja nur eine theoretische Rechnung, zu sagen, alles klar, ich muss halt am Tag, ich glaube, 128 oder ja, sowas rein rechnerisch fahren. Ja, und 2.500 Höhenmeter, aber dann kommt ja wieder unser Checkpoint-System zum Tragen, ne? Dass dann sagt, ja, mag ja sein, dass du, also der rechnet das schon so, dass du mit so einer pauschalen Rechnung kommst du schon ganz gut durch, ja, so, aber der rechnet schon so mit den Checkpoints, dass du musst dich strecken, ne? Also wie gesagt, Race. Das ist jetzt so, und dann kommst du automatisch in so eine Bredouille, dass du eben doch ein bisschen mehr fahren musst und weil du auch nicht weißt, was kommt. Das ist ja auch bei diesen Rennen so. Das ist ja, du weißt nicht, was kommt. Du weißt, der letzte Tag, wo wir diese 200 Kilometer durchgefahren sind, der hat nochmal alles, der hat alles eingebaut, was du irgendwie finden kannst. Ja, du bist, wir hatten einen Gegensturm, der hat dich vom Fahrrad runtergerissen. Ich bin um eine Kurve gefahren, ich bin fast vom Fahrrad runtergeflogen, weil auf einmal der Wind so gedreht hat. Dich hat das komplett weggedrückt. Dann fährst du durch irgendwie beschissene Kaktusfelder, warum die auch immer da waren. Dann bist du auf einmal auf einer Straße, denkst, ole, geht los. Dann fährst du 3 Berge hoch, sagst, alles klar, der letzte Berg kommt noch. Nee, davor geht's in ein Flusstal. Es wird finster, du siehst nichts. Du musst dich durchnavigieren, du siehst nur noch Steine. Dann geht's irgendwelche Berge hoch, 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 hoch. Dann kommt wieder ein Flusstal, musst du wieder schieben. Dann fährt er dich an irgendeinem Feld lang und am Ende schickt er dich 7 Kilometer durch den Sand. Du bist fertig, und du weißt es ja vorher nicht, du kannst es nicht einplanen. Du weißt ja vorher nicht, dass du für 7 Kilometer 2 Stunden brauchst. Ey, pff.
Woher? Aber es klingt zumindest so, als wäre es 7 Tage nicht langweilig geworden.
Ach, das ist super, super. Aber zwischendurch, also ich verstehe, also es war immer so, ja, vermutlich hast du ihn. Nee, nein. Also ich liebe ihn jetzt auch nicht, ja, aber ich liebe ja nur Tobias, wisst ihr, ja, aber das ist halt, ich will's ja, ne? Deswegen melde ich mich ja an. Ich möchte ja gequält werden. Das klingt jetzt schon wieder nach St. Pauli, aber ich möchte das ja auch so haben, auch wenn ich zwischendurch fluche. Aber wenn den einzigen Vorwurf kann ich nur mir selber machen. Und auf der anderen Seite, und das klingt vielleicht emotionaler, als es gemeint ist, aber was ich halt nie vergesse, ist diese Gnade, die ich habe, dass ich körperlich, mental, finanziell, familiär, weiß ich was, in der Lage bin, sowas zu machen. Ja, dass ich sagen kann, kein Problem, ich fahre mich 14 Tage lang, fahre ich Energie und Material vernichten, weil ich es kann, weil ich es will. Und das ist eigentlich so, ne, so, das darf man halt nie vergessen. Genau.
Ich glaube, das war das perfekte Schlusswort. diese Gnade. Und dann habe ich nur noch eine Bitte. August 2021 ist das Sacred Race. Merk dir doch mal einfach so irgendwann mal so Mitte September dann schon mal dafür hier so einen Termin abends vor. Dienstag. Sagen wir mal Dienstag
September. Aber nur wenn du mich die 14,5 Tage den Dot streichelst.
Ich werde jeden Tag einmal den Dot streicheln und das dann vielleicht auch mit einer Twitter-Nachricht untermauern.
Vom Dot-Watcher zum Dot-Streichler. Ich glaube, da ist noch einiges drin. Es gibt dann irgendwann auch mal so Spiele. Es gibt ja so Menschen, die sich in Gegenstände verlieben, ne? So, die dann auch Gegenstände heiraten. So Bierglas oder Schraubenschlüssel oder so. Ich glaube, es gibt dann irgendwann auch mal Leute, die Dot-Watch.
Also das war,
die,
dafür das ist der Red Dot
Award. Erotisches Ding.
Gemacht.
Der Red Dot Award, ja, genau. Das wäre gut. Das wäre auch eine Idee. Gut.
Also, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir Zeit genommen hast. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie wir.
Ja, allerdings.
Wie gesagt, ne, im September 2021 hören wir uns halt. Ich habe jetzt versucht, vorher Kapitel zu machen. Das machen, lasse ich alles weg. Die Folge wird in einem so durchgesendet. Alle Links, die der Martin für interessant hält in diesem Zusammenhang, wird er mir schicken und die werde ich unter die Folge setzen. Sei es jetzt von dem Foto-Instagram-Feed, den er mit unterwegs ein paar Fotos gemacht hat, wovon einige sehr spektakulär
sind. Take me back.
Ja, genau. Und in einem Jahr dann Februar 2021. Ja. alle die Links werdet ihr unter dieser Folge finden. Wie immer kurz, heute nur ganz, ganz kurz, danke für alle eure Unterstützung, immer, immer, immer wieder. Danke dir, Martin, danke dir, Christian.
Ja, gerne.
Bald gibt es dann wieder eine neue reguläre Folge, in Kürze sozusagen. Da werden wir nochmal einen Termin ausmachen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr entweder unter den Kanälen, so zu Social-Media-Kanälen, die ich von Martin auch verlinken werde, dort stellen oder unter der Folge. Dann werde ich es ihm das weiterleiten oder er guckt, weiß ich nicht. Aber da werden wir mit Sicherheit auch Fragen noch beantworten können. Und ja, gehabt euch wohl, fahrt viel Rad. Seid demütig dankbar dafür, dass ihr das auch alles machen könnt, was ihr machen könnt. Und wenn ihr es nicht machen könnt, dann hoffen wir, dass ihr bald auch die Möglichkeit, wie auch immer, woher kommend, bekommen werdet. Vielen herzlichen Dank und gehabt euch wohl. Tschüss.
Ja, ciao.